Mein heutiger Telefongast ist Marco Heckel und es geht um Terra Preta, die schwarze Erde aus dem Regenwald. Heute gibt es natürlich wieder den CropCom, jener Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Sind schon einige drinnen und ich gebe die Fragen dann sehr gerne, vor allem im zweiten Teil der Sendung, dann an den Telefongast weiter. Heute ja Open End und mal sehen, später können Zuhörerinnen dann auch per Skype in die Sendung anrufen und wenn sie wollen, Fragen stellen. Der Sendung immer die News. Die letzte ist ja erst eine Woche her, daher gibt es jetzt nicht so viel Neues, aber es hat sich enorm viel getan eigentlich trotzdem in dieser Woche. Der Newsletter, am Anfang der Hinweis darauf, gratis zu beziehen von der Website von CropFM, cropfm.at. Man kann mir sehr gerne mailen, und zwar unter cropfm@mur.at. Das Ganze hier erscheint natürlich auch wieder als Podcast im Archiv. Dort gibt es alle 237 vorhergehenden Sendungen ebenfalls zum Download. Will Audios, MP3s etc. Man kann die Sendung auch direkt verlinken und die einzelnen Sendungen auch, wenn man darauf hinweisen möchte, in Foren etc., was mich sehr freut. Es gibt auch ein Forum zu dieser Sendung, das betreut wird von Valadur, Unarmed, Wingman, Eraser und befüllt wird von vielen Hörerinnen und Hörern mit sehr spannenden Artikeln und Beiträgen zu den behandelten Themen hier. Coverbild ist heute nicht von Matthias Töpfer gestaltet, es zeigt genau das, über was wir sprechen, nicht Marco Heckel, sondern Terra Preta. Die schwarze Erde aus dem Regenwald. Wirklich ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und last but not least, der CropFM Spenden-Button findet sich relativ weit oben. Ein mit dem Herzen drauf. Und man kann inzwischen auch per PayPal spenden. Und ich bedanke mich an dieser Stelle immer ganz herzlich bei allen, die einer der Möglichkeiten schon wahrgenommen haben. Die wissenschaftliche Grundlage der Homöopathie. Während die britische medizinische Vereinigung BMA ein Ende der finanziellen Förderung der Homöopathie fordert und Kritiker sie als ausgemachten Unsinn verunglimpfen, macht ein Nobelpreisträger eine Entdeckung, die möglicherweise auf die wissenschaftliche Grundlage der Homöopathie verweist. Im Juli schockierte der französische Nobelpreisträger und Virologe Luc Montagnier seine Nobelpreiskollegen und das medizinische Establishment mit der Eröffnung, er habe entdeckt, Wasser verfüge über eine Art Gedächtnis, das auch noch nach vielen Verdünnungen vorhanden sei. Das ist zwar nicht wirklich neu, aber spannend ist es allemal. Banken erfinden Geld aus der Luft, so eine weitere Headline. Das ist zwar auch nicht allzu neu, aber umso beunruhigender eigentlich. Für Franz Hörmann, Professor an der Wirtschaftsuniversität in Wien, ist die Zeit der Banken und des Geldes vorbei. Ein Paradigmenwechsel sowohl in den Wirtschaftswissenschaften als auch in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht ist für ihn unumgänglich. Im Gespräch mit der Standard erklärt er, warum wir die Banken getrost ignorieren können, die freien Märkte Blasenmaschinen zum Missbrauch für die Eliten sind und noch in den nächsten 3 Jahren der Zusammenbruch des gesamten Systems droht. Eine Kontroverse um UFO-Alarm über Manhattan, das ist wahrscheinlich die Headline der vergangenen Tage. New York, USA, am vergangenen Mittwoch, 13. Oktober 2010, wurden zahlreiche Personen in Manhattan Zeugen heller Lichtpunkte am Himmel über der Metropole New York. Für den gleichen Tag hatte zudem ein ehemaliger US Air Force Offizier eine Massendemonstration außerirdischer Flugobjekte über den Metropolen der Welt vorhergesagt. Diese Vorhersagen gibt es ja oft, aber man weiß dann nie, wann dann eine wirklich eintrifft. Die scheint eingetroffen zu sein, zumindest über einer der Metropolen und auch ein paar anderen. Kein Wunder also, dass die Sichtungen über New York seither für kontroverse Diskussionen besonders im Internet gesorgt haben, aber auch von internationalen Medien aufgegriffen wurden. Und zur gleichen Zeit wurden angeblich noch weitere Sichtungen aus Seattle, San Francisco, Orlando, Puerto Rico und Malaysia gemeldet. Na, da schauen. You should always stick to it. There's nothing to do it to you. Majid Abdelaziz in der Sendung am vergangenen Freitag stellt auch Marco Heckel heute eine im Prinzip sehr einfache Methode vor, um unfruchtbares Land in blühende Gärten zu verwandeln. Eine bis zu 7000 Jahre alte Tradition der südamerikanischen Hochkulturen in Kombination mit effektiven Mikroorganismen scheint zu schaffen, was noch so viele moderne chemische Düngemittel nicht zustande bringen. Fruchtbare Böden mit enorm gesteigerten Erträgen und das im Prinzip auf unbegrenzte Zeit, denn diese im Schnitt fast 1 Meter dicke tiefschwarze Humusschicht regeneriert sich mehr oder weniger von selbst. Einfach, effektiv und für die weltweite Landwirtschaft, nicht nur im Regenwald, ein potenzieller Segen. Höchste Zeit, mehr darüber zu erfahren. Mario Heckel über Terra Preta und effektive Mikroorganismen jetzt gleich live auf CropFM Open End. Marco Heckel aus Groß-Pankow wurde 1975 in Anklam, Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern geboren. Von 1999 bis 2002 betrieb er Versuche im Bereich natürliche Landwirtschaft nach Masanobu Fukuoka, wirklich schwierig auszusprechen der Name. 2002 bis 2007 folgte ein Studium in Geoökologie in Potsdam, Ab 2004 führte er ein Unternehmen mit EM, also effektiven Mikroorganismen, inklusive Beratung und Handel. Und 2007 schloss er seine Diplomarbeit in Geoökologie zu EM ab. September 2008 lernte er die Terra-Preta-Forschung von Dr. Heiko Piplow kennen und arbeitet seither sehr intensiv damit. Und heute ist er bei uns hier am Telefon. Hallo Marco.
Hallo Tarek, grüß dich.
Kannst du mich gut hören?
Ich kann dich gut hören.
Werde ich auch, das ist wunderbar. Terra Preta, sehr spannendes Thema. In der letzten Sendung ging es ja um was Ähnliches. Oder was Ähnliches, also eine völlig andere Technologie natürlich, aber es geht halt darum, unbrauchbare Landstriche wieder fruchtbar zu machen und benutzbar zu machen für die Menschen. Und diese Technik, dieses Projekt, das du da vorantreibst, dieses Wissen, das ja uralt ist, das scheint genau in dieselbe Kerbe zu schlagen. Vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen noch und wie du denn jetzt wirklich auf diese Arbeit dann gekommen bist mit Terra Preta.
Ja, du hast mich ja schon umfangreich vorgestellt, fällt mir jetzt gar nichts mehr zu ein. Also,
dein Zusammentreffen.
EM-Berater heißt halt, es gibt halt diese EM-effektiven Mikroorganismen, ne, die ich seit sieben Jahren, mit denen ich seit sieben Jahren arbeite und auch verkaufe. Und das ist quasi so eine Art Sauerkrautsaft. Da haben wir mal ein hochwertiger Sauerkrautsaft, eine Mischung von guten Mikroorganismen, die in der Tierfütterung eingesetzt werden und so weiter. Und das habe ich gemacht, nachdem ich das über meinen Vater kennengelernt habe, ein Futtermittelberater, der über Betriebe gestolpert ist, die mit EM gefüttert haben. Und dann hat er sich selber dafür interessiert, habe ich mich dafür interessiert und bin dann da voll eingestiegen, weil ich das total genial fand. Und vor gut zwei Jahren, bin ich halt bei einem Vortrag gewesen von dem Dr. Heiko Piplow, Referent im Bundesumweltministerium und Terra Preta-Forscher. Und der, was mich da elektrisiert hat, war erstmal, es ging auch um EM. Weil erstaunlicherweise man diese Erde offensichtlich am besten modern mit dieser EM-Mischung herstellen kann, mit diesen Mikroorganismen. Und war ich dann sehr schnell bei ihm zu Hause, habe mir das bei ihm privat angeguckt, wie er das da bei sich macht. Habe mir dann selber alle Materialien besorgt, das angefangen und dann auch wiederum relativ schnell gemerkt, das müssen wir in die Breite tragen und habe das sozusagen der EM-Gemeinde in Deutschland vorgestellt und dann auch selber da Produkte entwickelt, dass die Leute da einfach rankommen. Das war eigentlich so der Einstieg.
Und was hat dich jetzt an Terra Preta so fasziniert? Ich meine, wir werden dann später noch genauer darauf sprechen. Wir werden jetzt vor allem dann am Anfang auf die Ursprünge von Terra Preta eingehen. Aber was hat dich denn jetzt wirklich so fasziniert, dass du...
Es verbindet für mich wesentliche Probleme, die wir heute haben. Das erste, was schon jeder mal gehört hat, unsere ganzen Böden erodieren, der Humus baut sich ab durch moderne Landwirtschaft und es ist ganz, ganz schwer, Humus aufzubauen. Also einen Boden wieder aufzubauen, da rechnet man mit 1% Kohlenstoffaufbau im Boden braucht man 35, 40 Jahre lang fehlerlose Landwirtschaft nach guter fachlicher Praxis. Und das heißt, es dauert ewig und einmal falsch gepflügt und alles ist wieder weg. Und mit anderen Worten, unsere Böden gehen eigentlich immer mehr den Bach runter und zusätzlich haben wir das Problem, dass unsere Böden immer mehr verarmen, immer mehr an Mineralstoffen, Spurenelementen verlieren. Es wird zwar auf konventionellen Böden Kunstdünger und zum Teil Spurenelemente, wenn sie sehr gut sind, zurückgedüngt, aber der Kreislauf ist halt nicht geschlossen. Die Fäkalien, unsere eigenen Abfälle wandern in die Kläranlage, wandern auf Deponien, werden letztendlich in Flüsse und Meere gespült, wo sie nur Schaden anrichten und unsere Böden fehlt nach wenigen Jahren diese Nährstoffe. Und Terra Preta schien, weil das ist eine ganz enge Verbindung mit dem Sanitärsystem, scheint dieses Problem komplett lösen zu können. Sowohl den Kreislauf zu schließen, als auch enorm schnell, und zwar innerhalb von einem Jahr letztendlich, wenn man Input macht, dauerhaften, stabilen Humus aufzubauen, der dann auch offensichtlich nicht mehr verschwindet. Diese Böden dürften eigentlich nach bodenphysikalischen Erkenntnissen überhaupt nicht existieren. Das ist eigentlich das Seltsame daran. Wir haben da diese Regenwald, diese grüne Hölle, 2500 Millimeter Regen im Jahr, zum Teil badewannenweise kommt das da runter. Der Boden ist total, im Normalfall, total entmineralisiert, also total verwittert und verrostet. Da hält sich kein Wasser, keine Nährstoffe. Der Boden ist total kaputt sozusagen, bis auf zig Meter in der Tiefe. Und der einzige Grund, haben wir alle mal in der Schule gelernt, warum der Regenwald so fruchtbar ist, ist der, dass wir da diese vielen flachwurzelnden Pflanzen haben, die alles, was irgendwie an Streu und organischem Material da abfällt, sofort wieder aufnehmen und das gar nicht erst in den Boden lassen. Räumt man diese lebende Schicht beiseite, was dann mit Brandrodung oder eben moderner Landwirtschaft passiert, kann man da 2-3 Jahre ein paar Erträge kriegen und dann vielleicht mit Kunstdünger nochmal 5 Jahre dranhängen, wenn man richtig reinhaut. Aber diese Böden gehen so schnell kaputt, dass da eine dauerhafte Landwirtschaft nicht möglich ist. Und dann hat man direkt daneben halt Böden 5 Meter weiter, die tiefschwarz sind, ein Humusgehalte über 10%, vielleicht um das mal einzuordnen, also 10-15%, ein sehr guter Gartenboden hat 5-8%, sage ich mal, maximal Humus. Mehr als 8% wird man in Deutschland kaum finden. Normale landwirtschaftliche Böden krepeln irgendwo zwischen 0,5-3% rum. Hier bei uns, Mecklenburg und Brandenburg, 0,5% Böden. Das ist fast der Normalfall. Und dann hat man da plötzlich einen Boden, der hat über 10%, 15%. Und zwar genau da, wo er nicht sein sollte. Mitten im wärmsten, im für Humus ungünstigsten Klima, weil so eine starke Mikrobiologie da ist, so eine starke Feuchtigkeit und Hitze, dass eigentlich kein organisches Material da lange überlebt und Humus eigentlich sofort abgebaut wird. Ja, das ist eigentlich so das Faszinierende, das ist erstmal ein Rätsel. Wo kommt das her? Und es scheint eben ein altes Wissen dahinter zu stecken, weil man kann diese Böden sehr gut datieren. Man weiß, wie alt sie sind und die sind mindestens 500 Jahre alt. Über Kohlenstoff, über Holzkohle, die in diesen Böden ist, kann man wunderbar mit C14 datieren. Und sie sind 500 bis 7000 Jahre alt, diese Böden nach den Datierungen. Und seit 500 Jahren weiß keiner mehr, wie man diese Böden macht. Und seit 500 Jahren haben diese Böden aber an Fruchtbarkeit scheinbar nicht das Geringste verloren. Und das ist der Hammer.
Das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Und du hast jetzt schon erwähnt, diese Böden also wurden vor tausenden Jahren gemacht, sagst du. Mhm. Wer hat die denn gemacht? Und dann später kommen wir noch auf das Wie und auf die ganzen Detailfragen, wie werden die Spurenelemente zugeführt, wie der Mind Control wissen möchte. Aber vielleicht jetzt einmal erst, wer hat die denn gemacht?
Ja, also heißt ja Terra Preta, portugiesisch für schwarze Erde oder auch Terra Preta do Indio, die schwarze Erde der Indianer. Und was sofort auffällt an diesen Böden ist, dass fast immer Tonscherben, Keramikscherben drin sind. Und zwar Mengen. Also die sind also 1 Meter tief durchsetzt mit Keramikscherben, ohne Ende. Das heißt, der Zusammenhang, dass die menschlich gemacht wurden, lag relativ nah. Wenn man immer diese schwarzen Böden findet, wird immer im Zusammenhang mit diesen Mengen an Keramikscherben. Und das war eigentlich der erste Hinweis und im Grunde heißt es ja für den Regenwald, dort hätte sich keine Hochzivilisation entwickeln können, ne? Oder keine Zivilisation. Man hat eigentlich ist davon ausgegangen, das ist die grüne Hölle, da kann man keine Landwirtschaft betreiben wegen diesen schlechten Böden. Da kann man deswegen, weil man keine Landwirtschaft betreiben kann, auch keine Hochkulturen finden und hat deswegen auch gar nicht erst gesucht. Und das war eigentlich die Lehrmeinung, ich sag mal bis vor, zum Teil ist es heute noch die Lehrmeinung in den Büchern und im Bewusstsein der Menschen, aber unter den Wissenschaftlern, sag ich mal, bis vor 5 Jahren war das fast noch einhellige Lehrmeinung. Und jetzt dreht sich das um, wenn man merkt, offensichtlich ist es möglich, selbst unter diesen Bedingungen solch gute Böden herzustellen. Und man hat auch jetzt eine ungefähre Vorstellung, wie weit die verbreitet sind, die Böden. Und zwar so zwischen 1-10%, je nachdem, was man alles unter dieser Terra Preta zusammenfasst, zwischen 1-10% dieses Amazonasgebietes, ja, dieses riesigen Gebietes, das ist quasi so groß wie Europa. Topf eben. Ein einziges Flussdelta sozusagen. Und dieses Gebiet ist mit 1-10% von diesen Böden durchsetzt. Und also jetzt gibt es quasi auch neue Schätzungen, was da tatsächlich an Menschen mal gelebt haben könnte. Und die ersten Nachrichten, die wir von diesen Zivilisationen hatten, die gab es schon relativ früh, nämlich von Orellana, von einem spanischen Eroberer 1542. 1541. Soll ich jetzt mal mit dem Eroberer anfangen?
Ja, erzähl mal, also diese damals, als also Südamerika auch erobert wurde, wie man so schon sagt, hat man also diese Völker, die diese Böden offenbar kultiviert hat, wie man aus den ganzen Tonscherbenfunden mitten im Boden schließen konnte, die sind da auf die getroffen und was ist da passiert?
Genau, also den im Grunde einzigen Augenzeugenbericht, den wir von diesen Völkern direkt oder von diesen Zivilisationen, von diesen Menschen dort haben, ist von einem spanischen Eroberer, Conquistador, der Francisco de Orellana. Und wer sich ein bisschen mit der Story Südamerika auskennt, ist super spannend. Ne? Also wie die Spanier da rein sind und was, wie die da in wenigen Monaten, Tagen zum Teil ganze riesige Reiche zerstört haben, ist unglaublich. Wenn man das mal durch die Blicke eines Dramatikers betrachtet, sag ich mal. Und zwar, jeder kennt die Story von Peru, von den Inka. Dem Inka, das ist eigentlich der König der Inka, und weil das ganze Land auf den König zugeschnitten war, war es eben das Inka-Reich. Und das wurde ja erobert von Francisco Pizarro, einer der vier Pizarro-Brüder. Der hat sich dort, wann war es, 1532 auf den Weg gemacht und dieses Peru erobert. Das war dann, da haben sie dann mit 160 Spaniern 5000 Indianer abgeschlachtet, den König da gefangen genommen und sich dann ein Lösegeld geben lassen, einen riesigen Raum ausfüllen lassen mit Gold und dann den Inka trotzdem getötet und in den nächsten Monaten das ganze Monaten und Jahren das ganze Reich da unterworfen. Und der Francisco Pizarro, der hatte einen Bruder, Gonzalo Pizarro, und der machte immer bloß Ärger. Und dann wollte der ihn loswerden, nachdem er da versucht hat, ein bisschen Ruhe reinzukriegen nach der Eroberung. Und hat den wir sind jetzt auf der Westseite Südamerikas, auf der einen Seite der Anden und im Hochland. Und es gab Berichte über dieses Eldorado und über Gewürzbäume im Osten des Landes, sprich dann im Amazonas, im Tieflandgebiet. Und da sollte der eine Expedition machen. Da sind die da losgezogen mit 350 Spaniern, mit 4000 Indianersklaven. Ich glaube, die hatten 2000 Schweine mit. Also eine Riesenexpedition ins Tiefland des Amazonas. Ein Höllentrip muss das gewesen sein. Allein schon mal da runterzukommen und dann durch den Regenwald zu irren und keine Ahnung zu haben. Sind auch nur vereinzelt auf Indianer und dort Bevölkerung gestoßen und nah am Verhungern. Und dann stoßen sie auf einen Riesenfluss. Und Orellana war eben auch dabei, Francisco de Orellana. Sind sie quasi auf einen Zufluss des Amazonas dort gestoßen. Und dann wurde Orellana mit einem Schiff, das sie dort vor Ort gebaut haben, mit 57 Mitfahrern, wurde der losgeschickt, um Nahrung, um Essen zu besorgen und Vorräte. Sollte er flussabwärts fahren. Hat er auch gemacht, aber weil die Strömung so stark war, kam er bald nicht mehr zurück, ist da 1000 Kilometer weitergefahren und hat sich überlegt, ich komme auf keinen Fall mehr bergauf, zurück zum Francisco, zum Gonzalo Pizarro. Und deswegen hat er gesagt, okay, jetzt fahren wir einfach runter, jetzt geht ja hier nach Osten, da muss ja der Atlantik bald kommen. Das war ungefähr 3000 Kilometer weg vom Atlantik. Hatte also keine Vorstellung davon, was ihn da erwartet. Und der ist dann über 8 Monate flussabwärts gefahren, mit unzähligen Kämpfen gegen Indianer, mit dem Grund, warum der Amazonas heute Amazonas heißt. Die haben dort nämlich, Pastor, der da mit war, der berichtet nämlich von kriegerischen Amazonen, von weiblichen Indianerhäuptlingen, die sie da angegriffen hätten. Deswegen hat der Fluss den Namen Amazonas bekommen.
Interessant, das wusste ich nicht.
Und das war damals in dem spanischen Bereich oder in damals im Mittelalter, man zehrte ja immer noch von diesen griechischen Mythen und hat eben auch viele von diesen griechischen Mythen vermutet in dieser neuen Welt. Ne? Also man hat quasi sogar intensiv nach Amazonen und griechischen Mythen dort gesucht. Deswegen kein Wunder, dass man die vielleicht gefunden hat. Ob der jetzt tatsächlich weibliche Krieger gesehen hat, ist noch eine andere Frage. Aber weil er sie gesucht hat, hat er sie auch gefunden. Und dann berichtet er eben auch von riesigen Städten, von Millionen von Bewohnern, die dort am Amazonas entlang lebten, wo er hunderte Kilometer, ein Dorf, eine Stadt nach der anderen, Landschaften wie in Europa, Landwirtschaft, große, breite Straßen, Dämme, also beschreibt dort im Grunde hochentwickelte Landschaften, zivilisatorische Landschaften, 1542, ja.
Eins verstehe ich jetzt nicht ganz, also ja. wenn also diese Reiseberichte, die sind erhalten offenbar, ne?
Genau, der Orellana, der ist zurückgekommen.
Ja, und die Frage,
hat den Atlantik erreicht.
Die Frage wäre jetzt nämlich, also wenn wir dessen Reiseberichte haben, hat man ihm nicht geglaubt oder warum ist die gängige Lehrmeinung, dass es keine Hochkultur
in diesem Gebiet gab? Ja, also die Lehrmeinung hat ihm eben genau, nicht geglaubt, gesagt Spinner, ne? Hat sich alles aus den Fingern gesogen, wollte bloß noch eine neue Expedition ausrichten und dann wieder dahin. Hat er auch geschafft, hat vom spanischen König eine zweite Expedition, aber eine völlig unterfinanzierte mit total kaputten Schiffen finanziert gekriegt, ist dort nochmal hin und dann nie wieder aufgetaucht. Also er wollte nach Manaus, an der Stelle, wo heute Manaus ist, wollte er auch eine Siedlung gründen und dort quasi das Land erobern, urbar machen und ist dann aber in der Folge verschollen. Also von der Expedition hat man nie wieder was gehört. Das war auch das Letzte, was man davon gehört hat. Dann hat man sich im Grunde Jahrzehnte, Jahrhunderte damit mit diesem doch sehr unwirtlichen Gebiet nicht mehr, also für Europäer unwirtlichen Gebiet, nicht mehr auseinandergesetzt. Und als man da quasi 100, 200 Jahre später hinkam, nix. Ne? Völlig überwucherter Regenwald, wie wir es so kennen, wo man sagt, seit Millionen von Jahren höchstens ein paar Jäger und Sammler durchgezogen, urwüchsige Natur. Hier hat der Mensch noch keinen Unheil angerichtet. Das war dann im Grunde die Lehrmeinung und so haben wir es ja auch alle im Unterricht noch gelernt.
Und was ist mit diesen Hochkulturen passiert? Ich meine, die, wenn sie dann wirklich nicht mehr da waren, wo sind die dann plötzlich hin verschwunden?
Genau, also da gibt es eben jetzt auch moderne, ja, im Grunde Forschung. Ein Buch, was da zum Beispiel sehr interessant ist, in dem Zusammenhang, dass diese ganzen neue Sichtweise auf Nord- und Südamerika mal zusammenfasst, ist 1491, so heißt das Buch 1491, also vor Ankunft von Kolumbus, ne, der kam ja 1492, und der versucht in diesem Buch, der Charles Mann, zu beantworten, wie Amerika, Südamerika und Nordamerika ausgesehen haben vor der Ankunft von Kolumbus und kommt eigentlich mit moderneren Weltbild und moderneren Erkenntnissen inzwischen dazu, dass das ein dicht bevölkerter Kontinent war, auf dem deutlich mehr Menschen gelebt haben als damals in Europa, auf dem riesige Kulturen mit hochentwickelter Landwirtschaft und auch Technik da waren. Und der wesentliche Grund, warum sie ausgestorben sind, ist nicht so sehr, dass die Spanier jetzt die gewaltig überlegene Technik hatten. Die waren schon gewissermaßen etwas besser in der Kriegstechnik, aber eine vitale Kultur hätte die problemlos übernommen. Aber was offensichtlich der Todesstoß war für diese Kulturen in ganz Nord- und Südamerika, war, dass sie absolut keine Abwehrkräfte gegen die von den Europäern eingeschleppten Krankheiten haben. Und da gibt es sehr schöne Berichte, Kirchenbücher, Missionare und Eroberer, die also uns ganz genau berichten, wie die Indianer im Grunde an den simpelsten Seuchen, wie die Fliegen gestorben sind, Grippe, Masern, Pocken, Windpocken, also diese zum Teil klassischen Kinderkrankheiten oder einfach mal eine Grippe oder Tuberkulose, hat die zu, also es ist so, als wenn durch Europa 200 Jahre lang alle 5 Jahre die Pest gezogen wäre. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und die Pest hat ungefähr damals 30% der europäischen Bevölkerung reduziert und das war eine riesige Katastrophe. Und das haben die nicht einmal mitgemacht, das haben die 20 Mal mitgemacht, diese indianischen Völker. Man rechnet, dass ungefähr einer von 20 letztendlich nach 100, 200 Jahren diese nachdem das quasi durchgeseucht war, das ganze Gebiet, dass einer von 20 Indianern noch überlebt hat. Riesige Landstriche entvölkert und wahrscheinlich ist auch da genau das, was mit diesen Amazonaskulturen passiert ist. Und nicht nur, dass auf der einen Seite die Zivilisationen zusammenbrechen, die Kulturen, weil die Leute sterben, wie die Fliegen. Gesunde Leute, ne, in mittleren Jahren sozusagen, also jetzt nicht die Alten und Schwachen, sondern alle. Und was dann noch dazu kommt, gleichzeitig steht eben ein potenter Eroberer vor der Tür, der keine Rücksicht kennt, quasi wurde auch mal verglichen, als wenn in Europa Genghis Khan aufgekreuzt wäre und alle in Europa gleichzeitig von der Pest hinweggerafft und Genghis Khan aber immun. Ne? Ja. Dann sehe Europa heute anders aus. Und so ungefähr muss man sich das da vorstellen.
Okay. Dennoch, das Wissen um Terra Preta ist ja, hat es ja bis in die Jetztzeit geschafft. Hat man sich eigentlich damals mit dieser
Das Wissen hat es nicht geschafft, nein. Aha. Also es ist komplett verloren gegangen. Vielleicht würde man irgendwo noch eine alte Frau in irgendeinem abgelegenen Indianerstamm finden, die eine simpelste Form von Terra Preta herstellt, wenn man ganz intensiv sucht. Aber diese Böden werden seit 500 Jahren, gibt es da keine neuen Böden in Sachen Terra Preta. Das kann man ja eben gut festhalten. Und die Wiederentdeckung dieses Wissens, das ist reine Forschungsarbeit an den Böden durch Bodenkundler, durch Archäologen, die letztendlich diese Eigenschaften dieser Böden so faszinierend fanden. Das fing im Grunde in den 70ern an, dass da einzelne Forscher sich da intensiv mit beschäftigt haben. Und in den letzten 10 Jahren hat das richtig Fahrt aufgenommen. Das ist also im Grunde moderne Forschungsarbeit an diesen Böden. Es gibt keinerlei tatsächliche Überlieferung. Die Spanier haben Terra Preta nie erwähnt in irgendwelchen Schriften. Und es gab ja auch in der katholischen Kultur, spanischen Kultur, offensichtlich ein großes Tabu gegenüber Fäkalien und gegenüber Sanitärsystemen. Also die hatten einfach einen anderen Fokus. Es ging immer nur um Gold und das Gold unter ihren Füßen haben sie sozusagen nie wahrgenommen.
Das heißt, wir verdanken jetzt also Terra Preta den Archäologen.
Den Archäologen und Bodenkundlern, die über diese Erde gestolpert sind, die sich die sich gefragt haben, wie kann diese Erde hier sein unter diesen Bedingungen, unter diesen Regenfallbedingungen, unter diesen Temperaturbedingungen, das geht eigentlich gar nicht. Die davon und natürlich auch letztendlich versucht haben, diese Kultur zu verstehen und zu erforschen, die sich da offenbart in dieser Keramik. Und von denen haben wir letztendlich das Wissen Puzzlestück für Puzzlestück zusammengetragen bekommen und so, dass wir jetzt eine Vorstellung davon haben, wie man es denn machen könnte wenn wir es jetzt nachmachen wollen. Und es gibt ja dann auch viele, aber es gibt jetzt auf der ganzen Welt praktische Versuche, das nachzumachen. Und das ist eigentlich der Punkt, diese Verbindung von theoretischer Forschung, wo man eben genau die Bodenbestandteile analysiert, genau guckt, wie alt sind die Böden, wie sind sie geschichtet, was sind das für Scherben und so weiter. Und auf der anderen Seite versucht, diese Böden eben mit modernen Mitteln, also mit unseren Mitteln nachzumachen, indem wir eben versuchen, vielleicht so eine Mischung herzustellen, wie wir sie nachweisen, dass sie da mal drin war.
Das heißt, das ist sowas wie Backward Engineering.
Ganz genau.
Okay. Hochspannend, aber man weiß, dass diese Böden kultiviert sind aufgrund der Funde, die man gemacht hat, aber man hat überhaupt keine Aufzeichnungen darüber. Das ist interessant. Das heißt, man vermutet halt jetzt einfach, dass es auch eben diese Kulturen waren. Ich meine, ja, ist naheliegend. Gut, jetzt dann kommen wir zu.
Ja, also das vielleicht mal ein paar Eigenschaften dieser Terra Preta, damit man das mal einordnen kann, warum man sich auch ziemlich sicher ist, dass es eben Kulturzusammenhang hat, ne? Ist, dass die immer fleckenweise auftauchen. Also man findet eben oftmals Siedlungsplätze und man kann sogar wunderbar sehen, man hat dann beispielsweise ein Runddorf und man hat in der Mitte einen Festplatz und da ist keine Terra Preta, aber außenrum um die Hütten, quasi der äußere Kreis, da findet man plötzlich diese Terra Preta und das geht in Größenordnung, fängt das an eben bei 100 oder 1000 Quadratmeter Terra Preta bis zu 350 Hektar Größen von Terra Preta, also immer fleckenweise. Fleckenweise ist immer so ein Hinweis darauf, dass es eben im Siedlungszusammenhang entstanden ist und nicht einfach flächendeckend irgendwie da. Gab ja dann Spekulationen, woher kommt, also ein wesentliches Merkmal dieser Terra Preta ist, dass sie eben sehr hohe Holzkohlegehalte hat. Also Holzkohle ist in Böden extrem stabil, deswegen kann man das wunderbar auch zur Datierung verwenden. Extrem stabil, wird also über Jahrtausende kaum abgebaut im Boden. Diese Böden haben bis zum heutigen Tag eben sehr, sehr hohe Holzkohlegehalte. Und da gab es eben Spekulationen, zum Beispiel könnte entstanden sein durch Brandrodung oder durch Brände. Wenn man aber mal eine Brandrodung dann tatsächlich geschaut hat, wie das funktioniert oder ein Brand, dann bleibt da so wenig verkohltes Material übrig. Das meiste verbrennt eben komplett zu Asche und wird nicht zu diesem, wie Grillkohle ist das ja, nicht zu dieser Kohle, dass Brandrodung da eben nicht in Frage kommt. Zum Beispiel. Also diese Holzkohle war ein wesentlicher Punkt, was damit, wie diese Terrapreta aufgebaut sein könnte, wie die funktioniert haben könnte. Ja, und eben der Siedlungszusammenhang, mosaikartig verteilt und auch immer, wo man diese Böden findet, nämlich immer auf den bevorzugten Siedlungsflächen, sprich am Amazonas oder an den Flüssen, aber nicht im Überflutungsbereich, sondern immer dort an den Flüssen, wo es eben nicht mehr überflutet. Terra firma heißt das. Also das ist auch immer ein Hinweis darauf, da sind ja auch die bevorzugten Siedlungsplätze immer.
Und du hast jetzt die einzelnen Komponenten schon teilweise angesprochen, also was besteht jetzt Terra Preta?
Ja, also was man quasi über bodenkundliche Forschung rausgefunden hat, was ist jetzt drin in dieser Terra Preta? Und das erste ist eben auffällige, der hohe Holzkohlegehalt. Aber das ist nicht das Einzige, denn neben der Holzkohle hat der auch einen sehr hohen Humusgehalt, Dauerhumusgehalt. Also das ist eben das Ungewöhnliche. Es ist eben nicht bloß die Holzkohle, die da den Humus oder die Kohlenstoff ausmacht in diesen Böden, sondern es ist gleichzeitig, bilden diese Böden auch enorm viel weiteren kohlenstoffstabilen Humus in diesen, unter diesen Bedingungen. Das ist das Zweite, was auffällt. Wie gesagt, das sind dann also Kohlenstoffgehalte 10-20% und man kann rechnen, da ist ungefähr ein Viertel von diesem Kohlenstoffgehalt, also Humusgehalt, ist tatsächlich Holzkohle. Und 3/4 sind aber durch diese speziellen Böden gebildeter Dauerhumus. Dann findet man sehr hohe Nährstoffgehalte, also 5-fache Phosphorgehalte, Kali, und die waschen sich erstaunlicherweise eben auch nicht aus. Das ist ja das Seltsame, speziell unter diesen Bedingungen. Hohe Stickstoffgehalte und das eben extrem ungewöhnliche ist diese hohe Stabilität über Jahrtausende. Was hat man gefunden? Fischgräten, Lebensmittelabfälle, Knochen. Man findet Substanzen, die auf menschliche Ausscheidungen hinweisen und zwar eindeutig, also entweder von Menschen oder von Schweinen, und man weiß, da gab es keine Schweine. Deswegen ist es also sehr sicher, dass auch menschliche Ausscheidungen da eine Rolle spielten bei der Herstellung dieser Böden. Ja, und dann haben wir eigentlich schon alle wesentlichen Komponenten dabei und dann eben diese unheimliche Menge an Tonscherben, die diesen Boden komplett durchsetzt. Also nicht so, wie man das normalerweise im Siedlungszusammenhang findet, dass man eine Schicht hat, meinetwegen hatte man einen Müllplatz oder so, hat man eine Schicht von Tonscherben. Ne? Das ist hier eher nicht so, sondern wir haben Tonscherben über das ganze Bodenprofil verteilt. Scheinbar eben nicht zufällig, sondern vermutlich bewusst eingebracht. Und die Spekulation, zum Beispiel findet man eben auch von diesen Kulturen, also es gibt auch weitere Hinweise auf diese Kultur. Ne? Diese Terra Preta ist halt erstmal das Offensichtlichste. Das Problem ist, wie weist man eine Kultur nach, die quasi so wenig, das Einzige, was sie hinterlassen hat, sind sozusagen fruchtbare Böden. Die hatten keine Steine, also im ganzen Amazonasgebiet gibt es quasi keine, also dementsprechend haben sie auch keine Häuser oder Bauwerke aus Stein gebaut. Man findet Erdarbeiten zum Teil, Wälle, Deiche, wo wahrscheinlich Fischzucht betrieben wurde oder sich eben vor dem Hochwasser geschützt wurde. Man findet schnurgerade Straßen über hunderte Kilometer, 12 Meter breit, wo also im Grunde Autobahnen zwischen den Siedlungen, ist auch relativ verständlich, dass man da alles schnurgerade baut, weil alles topfeben ist. Braucht man nicht großartig hin und her. Findet man zum Beispiel auch noch andere Hinweise auf, ja, Hochkulturen in dem Bereich, Geoglyphen. Hast du das schon mal gehört?
Geoglyphen?
Geoglyphen, also im Grunde von Hieroglyphen. Also man findet so ähnlich wie Wüste von Nazca. Nee, heißt das Nazca? Ja, ne? Diese
wenn du die Bilder meinst, die riesigen.
Diese Scharbilder, genau, die man nur vom Flugzeug aus sehen kann. Genau sowas gibt es auch im Amazonasgebiet. Das sind dann Gräben, die, ich glaube, die waren 11 Meter breit, 3 Meter tief. Also relativ große Erdarbeiten, die schon ganz schöne Investitionen verlangten und die jetzt keinem sinnvollen Zweck dienen. die man erst gefunden hat, nachdem man da den Regenwald abgeholzt hat, um da Rinder weiden zu lassen. Ja, also das sind so ähnlich wie diese Nazca-Bilder eben aus dieser Wüste, sind da Scharbilder, relativ simple, sind nicht so komplexe, das sind meistens Rechtecke oder Kreise oder ganz einfache Strukturen. Aber offensichtlich auch irgendwie mit einem, also nicht für uns erkennbaren Nutzen. Also es waren keine Verteidigungsanlagen, es waren keine Fischteiche oder Deiche oder irgendwas. Das war vermutlich, ja, hat einen anderen Hintergrund, den wir heute nicht mehr kennen.
Ja, wie
das ist zum Beispiel, das ist noch eine Sache, die wir da finden und was ich persönlich ganz spannend finde, wenn es wieder in Richtung Landwirtschaft geht. Man denkt ja immer, der Amazonas, ne, unberührte Natur, unberührter geht's nicht. Aber was wir ebenfalls finden und was man botanisch sehr gut nachweisen kann, ist, dass wir einen extrem hohen Anteil an Frucht- und Nutzbäumen haben im Amazonasgebiet. Und zwar ganz bestimmte Nutzbäume, wo man sehr gut nachvollziehen kann, die sind auf irgendeiner Karibikinsel das erste Mal kultiviert worden, aber heute finden sie sich zum Beispiel im ganzen Amazonasgebiet. Oder die kommen aus irgendeiner speziellen Ecke, da gibt es dann viele Varietäten, die kommen dann aus einer bestimmten Ecke des Amazonasgebietes, aber heute sind sie im ganzen Gebiet verteilt, weil sie offensichtlich gute Nutzbäume waren, wie zum Beispiel die Pfirsichpalme, die heute eben im ganzen Amazonasgebiet verbreitet ist. Und man rechnet so ungefähr, heute sind es noch um die 20% der Bäume dort sind Fruchtbäume, Nutzbäume.
Das heißt, kultiviert wurden?
Die offensichtlich von Menschen dort im gesamten Amazonasgebiet kultiviert wurden, die heute quasi im Grunde ein Amazonasgebiet, könnte man sich quasi vorstellen, als ein seit 500 Jahren verwilderter Garten. Okay. Also wir haben wirklich über das ganze Amazonasgebiet verteilt diese so wie wenn man bei uns nach 50 Jahren in den Garten kommt und man findet noch Apfelbäume und Pfirsichbäume, die jetzt aber zum Teil überwuchert sind von irgendwelchen Birken oder so. Ne? Hast du sicherlich mal gesehen.
Ja.
Und so ungefähr, glaube ich, muss man sich das im Amazonasgebiet auch vorstellen, dass wir dort eben eine sehr hohe Dichte von diesen letztendlich Kulturbäumen finden, die auch die Grundlage waren für das Überleben dieser vielen ja, dann nomadisierenden Stämme, das war wahrscheinlich aus der Not geboren, dass sie dann nomadisierend wurden und quasi zu Jägern und Sammlern wurden, was aber letztendlich auch nur deswegen so gut funktionierte, weil das ganze Amazonasgebiet voll war mit den vorher kultivierten Bäumen. Sprich, der Amazonasgebiet ist letztendlich genauso wie Europa oder andere Gebiete eine überprägte Kulturlandschaft, die sich jetzt zum Teil wieder verwildert hat. Das ist natürlich auch für die Nutzung interessant, weil es gibt dann ja so Totalschutzkonzepte, wo man sagt, nein, das ist hundertprozentig Natur, da darf man gar nichts machen. Und das gefällt ja speziell auch den Anwohnern, Staaten dort vor Ort und den Menschen dort vor Ort nicht, dass sie ihren eigenen Lebensraum nicht nutzen dürfen. Und wenn man aber weiß, dass es in der Vergangenheit offensichtlich ohne Schaden oder sogar mit der Produktion von sehr fruchtbaren Böden einherging, die Nutzung dieses Regenwaldes, dann schmelzen da die Argumente gegen eine sinnvolle Nutzung natürlich zusammen. Man muss es nur richtig machen, wie immer.
Ja, und gut, jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei den Bestandteilen. Also Kohle hast du schon genannt. Wenn jetzt jemand also sich das anhört und sich denkt, na, das probiere ich doch einmal. Ich meine, fangen wir mal so an, um wie viel Prozent steigert man den Ertrag? Also wenn ich jetzt einen Gemüsegarten, sagen wir, habe, 20 Quadratmeter oder 15 Quadratmeter, also, wie viel ernte ich denn mehr?
Ja, also bleiben wir noch mal ein bisschen im Amazonasgebiet, bevor wir dann für den deutschen Versuchen kommen. Da mal eine Vorstellung zu kriegen, also man sagt ungefähr bei Papaya-Bäumen zum Beispiel, also sag mal so, diese Böden werden auch von Plantagenbetreibern und zum Teil eben von lokalen Bauern gesucht, diese Terra Preta-Böden, und speziell zum Anbau genutzt. Ne? Problem ist, wenn man das, und das geht auch wunderbar und man braucht da auch nicht düngen, aber nach ungefähr 20, 30 Jahren, wenn man überhaupt nichts zurückbringt, den Kreislauf also wiederum nicht schließt und immer wieder nur Nährstoffe rausnimmt, gehen auch diese Böden langsam zu Ende. Aber an sich haben sie erstmal ein sehr großes Nährstoffdepot und eben diesen stabilen Humus. Und,
das heißt, er ist nicht völlig wartungsfrei, man muss dann schon wieder Kompost und so weiter
aufbauen. Ja, also er ist über Jahrzehnte kann man den, also er ist so reich, dieser Boden, dass er tatsächlich über Jahrzehnte genutzt werden kann, ohne dass man was zurückgibt, aber er kann irgendwann erschöpfen. Also das ist ein Irrtum, was man hin und wieder auch liest, man müsste da gar nichts tun. Man muss letztendlich den Kreislauf schließen, das ist eigentlich der wesentliche Punkt.
Der sich aber über die abgestorbenen Pflanzen, die eben dort wachsen, eigentlich von alleine schließt, oder?
Zum Beispiel. Ne? Und ein wesentlicher Punkt im Kreislauf, ich habe es ja am Anfang angesprochen, ist auch letztendlich menschliche Ausscheidungen zurückzuführen in den Kreislauf. Weil das ist zumindest heute, wo der Kreislauf oftmals unterbrochen ist. Und wenn du jedes Jahr so und so viel nährst, nehmen wir an, du erntest Getreide oder was auch immer in dem Bereich, vielleicht Mais, von dem Boden und machst das jedes Jahr und der Mais wird dann von der Bevölkerung gegessen, die dann aber ihre Ausscheidungen letztendlich in den Fluss und ins Meer spülen, dann kannst du eigentlich wunderbar ausrechnen, wie lange du das machen kannst, bevor der Boden erschöpft ist. Milchmietenrechnung, ganz simpel. Es ist ganz erstaunlich, dass wir uns als Zivilisation sowas leisten, unsere Böden eigentlich sehenden Auges kaputt zu machen. So, sowohl dort wie auch hier.
Es ist ein großes Geschäft. Es ist natürlich viel lukrativer.
Wird aber auch schon seit der Einführung, sogar von Justus von Liebig, dem Erfinder des Kunstdüngers sozusagen, wird vor diesem System gewarnt. Also von dem Wassertoilette, sag ich mal, vor dem Wegspülen der organischen Materialien. Also das ist ein Punkt, damit es dauerhaft funktionieren kann, muss offensichtlich auch dort der Kreislauf geschlossen sein. Aber weil diese Böden so extrem viele Nährstoffe gespeichert haben, fällt es am Anfang nicht auf. Also man kann das wirklich 20, 30 Jahre lang betreiben, ohne dass einem da jetzt ein alle werden dieser Nährstoffreserven auffällt. Aber irgendwann sind die auch alle. Ja, wie denkt man sich jetzt, dass diese Terra-Preta-Böden entstanden sind? Aufgrund von Forschungen in Deutschland und von Forschungen vor Ort, wenn man dann quasi kombiniert. Und zwar findet man eben diese großen Mengen an Tonscherben. Und was vermutlich, und man findet zum Teil auch noch intakte Gefäße, größere und kleinere. Und der normale oder typischer Vorgang war wahrscheinlich so, man findet eben diese seltsamen Tongefäße, die unten ein Loch haben und in der Erde eingegraben wird. Und Archäologen haben da früher oft gesagt, ja, das war ein Begräbnisgefäß oder das war ein Vorratsgefäß. 200, 300 Liter große Tongefäße. Wahrscheinlich sogar vor Ort gebrannt, also gar nicht großartig transportiert, sondern man hat eine Grube ausgehoben, die entsprechend ausgekleidet, dort Holz drin abgebrannt und dann gleich vor Ort diesen Krug gebrannt oder diesen riesige Tongefäß gebrannt und dann gefüllt mit, wie eben die Untersuchungen zeigen, mit auch menschlichen Ausscheidungen, also sprich festen Fäkalien, mit allen möglichen Lebensmittelabfällen, wie gesagt, Fischabfälle, Knochen, alles da drin, mit Zuschlagstoffen wie Holzkohle, auch Ton, auch Seemuschelkalk, wahrscheinlich noch Algen und so. Also wir haben schon bewusst auch bestimmte Zuschlagstoffe ausgewählt, speziell eben Holzkohle. Vielleicht auch noch andere Zuschlagstoffe, von denen wir nichts wissen. Und dann findet man tatsächlich vereinzelte Gefäße, wo man sehen kann, dass dort ein Sickersaft ausgetreten ist. Immer noch kann man das zum Teil im Boden sehen. Und sprich, vermutlich wurde das Dorn eingestampft und in diesen Gefäßen milchsauer fermentiert. So wie man auch Sauerkraut macht, kann man auch alles mögliche andere milchsauer fermentieren, sogar eben Fäkalien oder Küchenabfälle. Das ist das, was wir, deswegen kommt da EM wieder ins Spiel, diese Mikroorganismen. Das ist das, was wir mit diesen EMs eigentlich seit 15 Jahren in Deutschland machen. Genau das. Wir haben exakte Gefäße zur Fermentation von Küchenabfällen und allen möglichen Stoffen mit EMs. Und deswegen war dann die Verbindung da offensichtlich relativ nah. Das konnte aber erst entdeckt werden, nachdem sich ein EM-Berater oder einer, der sich mit diesen EMs auskannte, mal diese Gefäße angeguckt hat und sagt, das sind doch meine Fermentationsgefäße. So machen wir das doch auch. Und das war also der erste Schritt, diese milchsaure Fermentation in dem großen Tongefäß. Und dann war ein Loch im Boden, wie gesagt, damit da überschüssige Feuchtigkeit ablaufen konnte. Das war abgedeckt, dass da nicht der Regen rein kann. Und das heißt, es war geschützt. Also es gab da auch keine Nährstoffverluste zu dem Zeit. Und dann ist durch das Loch im Boden vermutlich eben Bodenleben, Regenwürmer und so weiter eingewandert, hat das noch in dem Tongefäß in Humus verwandelt, in stabilen Humus, der die Nährstoffe festgehalten hat und dann eben der vor Auswaschung geschützt hat in der Folge. Und dann wurde vermutlich in dieses Tongefäß ein Schirmbaum gepflanzt. Sprich, da hat man dann sowas wie eine Kokospalme oder eine Pfirsichpalme oder die ungefähr 150 anderen Bäume, die man heute als Nutzbäume in diesem Amazonasgebiet identifiziert hat. Also einer von denen wurde dort als Schirmbaum drüber gepflanzt in diese großen Tongefäße. Und diese wachsen dann ungefähr doppelt so schnell, weiß man zum Beispiel von Papaya-Plantagen, die dort sind, dass diese Bäume, die auf Terra Preta gepflanzt werden, doppelt so schnell aufwachsen wie auf normalem Tropenboden.
Okay. Ja.
Das
knüpft jetzt an das, die Frage, die
das
ich...
Das war sozusagen der erste Punkt. Und dann wurde unter diesen Schirmbäumen wurde weiteres Material aufgetragen, wahrscheinlich in kleineren Tongefäßen. Achso, der Baum hat dann vermutlich mit seinen Wurzeln eben das große Gefäß gesprengt und dadurch auch die Scherben in allen Bodenschichten, nicht nur in einer, wie man es normalerweise erwarten würde, sondern über alle Schichten verteilt. Und dann wurde darüber, das sieht man dann auch wunderschön im Bodenprofil, man hat dann quasi diese großen Tongefäße mit diesen Terra Preta Ausbeulungen nach unten sozusagen und dann darüber aber die tatsächliche Schicht Terra Preta, die dann so schon mal einen Meter mächtig und mehr sein kann, wo dann offensichtlich weiteres Material aufgebracht wurde und dort findet man auch dann eher kleinere Tonscherben, kleinere Tongefäße, die dann offensichtlich unter den Schirmbäumen dann regelmäßig aufgebracht wurden, um dann dort kleinere Stauden, also wie Bananen oder sowas anzupflanzen oder dann eben Mais, Maniok, Gemüsepflanzen unter diesen Sachen. Also das ist so ungefähr das System, das man sich vorstellt und es ist ein relativ organischer Weg dorthin, weil wenn man sich überlegt, was macht man in einem Tropengebiet, in einem Regenwald mit seinen Ausscheidungen. Also wenn da ein paar Jäger und Sammler sind, dann ist das alles nicht so wild, die können hinter den nächsten Busch gehen. Aber wenn wir von größeren Dörfern und Städten ausgehen, dann sind menschliche Ausscheidungen ein ganz, ganz großes hygienisches Problem, die also sofort zu Fliegen, Seuchen, Gestank, Krankheiten führen, wenn man die nicht in einer angemessenen Weise behandelt oder entsorgt oder irgendwie umwandelt. Und der Einstieg in dieses System oder das Naheliegendste ist erstmal, dass man diese Fäkalien abdeckt, dass keine Fliegen rankommen und zweitens sowas wie Holzasche oder Holzkohle, was sowieso immer da war, drüber streut, um da eben Fäulnis zu vermeiden und so weiter. Und daraus kann man sich eigentlich relativ organisch vorstellen, dass dann vielleicht am Anfang diese Sachen zufällig passiert sind und im Siedlungszusammenhang einfach sich Terra Preta gebildet hat, aufgrund dieses Sanitärsystems sozusagen, und man dann aber später das sehr bewusst genutzt hat, um diese Böden wirklich Quadratmeter für Quadratmeter zu machen. Also wirklich diese riesen Tongefäße haben sie quasi, man hat das mal hochgerechnet, also man findet auf einem Hektar 8.000 bis 12.000 solche Gefäße. Also sprich Meter für Meter haben die solche Tongefäße, riesigen Tongefäße vergraben, gefüllt und so weiter.
Okay, und wenn wir jetzt kurz mal rekapitulieren, was ist die Bestandteile von Terra Preta? Sind jetzt also menschliche oder auch tierische Fäkalien? Dann haben wir und Kompost, dann haben wir die Holzkohle, die sehr wichtig ist, weil sich die Mikroorganismen dort einnisten und dort überleben können und so weiter. Hat ja sehr große Fläche, nämlich an so Holzkohle, wenn man das unter dem Mikroskop ansieht. Mhm. Und das dritte waren jetzt dann effektive Mikroorganismen, die befinden sich aber eigentlich auch...
Jetzt kommen wir quasi zu der Praxis, wie macht man es in Deutschland? Ja, also ich habe das jetzt immer noch...
Moment, ich bin noch nicht fertig. Das heißt also, das dritte waren die effektiven Mikroorganismen, die man aber erst jetzt bei uns eingeführt hat. Ja. Dennoch, damit wir ein bisschen ein Gefühl für die Größenordnung kriegen, du hast mir da, bist mir da noch die Frage schuldig, um wie viel steigern sich denn jetzt die Erträge?
Ja,
jetzt verglichen,
das hängt eben extrem
verglichen,
davon ab.
Entschuldigung, verglichen mit einem normalen Boden, so wie man in Deutschland jetzt vorfindet, normale wäre schon ein bisschen schwierig, aber jetzt Daumen mal Pi.
Ja. ich sag mal, Faktor 2 bis 3.
Okay.
Das ist eigentlich das, was so in den praktischen Erfahrungen rauskommt.
Das ist enorm.
Eben zum Beispiel dokumentiert durch die Palaterra GmbH, die jetzt ein Therapreta-Werk aufgemacht hat und da seit 5 Jahren Versuche macht auch im Gemüseanbau und dort eben zeigen konnte, dass mit intensivem Einsatz von Therapreta wir ungefähr 2 bis 3-fache Erträge zu vergleichbaren Nachbarbeeten haben. Also das ist ungefähr die Größenordnung, die man dadurch erreicht. Aber es muss natürlich immer in einem Gesamtsystem betrachtet werden. Auf jeden Fall ist es ein System von intensiven Höchsterträgen. Und jetzt, es geht jetzt weniger darum, dass man macht quasi Therapreta Quadratmeter für Quadratmeter und nicht Hektar für Hektar oder Feld für Feld. Sondern das ist tatsächlich eine Sache, die man zwar auch in der Landwirtschaft kann man da einiges anwenden von den Sachen, die wir da gelernt haben. Aber da, wo Therapreta eigentlich zu Hause ist, wo es herkommt, ist in der kleinräumigen Gartenwirtschaft, intensiven Gartenwirtschaft, wo man Quadratmeter für Quadratmeter diese Erde schafft.
Okay, man kann nicht öfter ernten, aber die Ernten selbst sind ertragreicher.
Doch, die Pflanzen wachsen ja auch schneller, kommen schneller zur Blüte, kommen schneller in die Erntegröße.
Also
künstlich in Deutschland, also auch zum Teil in den Tropen, ne, ist es tatsächlich so, dass sich, wie gesagt, diese Papaya-Bäume und auch andere Baumkulturen vor allen Dingen doppelt so schnell aufwachsen, was ja schon enorm ist. In Deutschland haben wir ja doch die Begrenzung durch die Witterung. Aber zum Beispiel gab es Versuche von Alfons Krieger, Fachhochschule Eberswalde hier in Brandenburg, im Salatanbau. Und da hat eben dieser Therapreta-Salat auf diesen Böden, ich weiß nicht mehr, wie viel es genau war, aber normalerweise sind es irgendwie 2 Monate oder so, zwei, drei Monate, die er steht. Und der war eine Woche früher fertig. Das sind so ungefähr die Größenordnung, die wir hier schaffen.
Okay.
Vielleicht bist du 2 Wochen früher, was enorm ist, wenn man das als ökonomische Auswirkung betrachtet, weil das sind 2 Wochen mitten in der Vegetationszeit, die man früher rauf kann auf das Feld. Und in der Kombination mit einer intensiven Gartenwirtschaft kommt man also problemlos auf 3 Ernten im Jahr.
Das ist interessant.
Also in unseren Breiten, in tropischen Verhältnissen kann man locker 6 Ernten machen, meiner Meinung
nach. Wow.
Aber in unseren Verhältnissen, wo wir immer mit der Unterbrechung durch den Winter leben müssen, selbst dort sind 3 Ernten möglich. Sagen wir mal Radieschen, Blumenkohl, Feldsalat, Endivien und so. Also selbst 4 Ernten wären denkbar und habe ich hier zum Teil auch in meinen Beeten dieses Jahr schon fast geschafft. Ich werde es nächstes Jahr nochmal probieren.
Okay, so da kann man dann ungefähr, du hast gesagt, 2 Wochen früher ist der Salat fertig, der sonst 2 Monate braucht. Mhm. Das heißt ungefähr 25% schnelleres. Also
ja, möchte man jetzt in Formel fassen, das ist nach jeder Pflanze natürlich völlig anders.
Ja, ist schön.
Das muss man bei jeder Kultur
anders beobachten. Größenordnung.
Genau,
das ist eine Größenordnung.
Der wichtigste Punkt ist eigentlich ein anderer, ist der, dass wir eben in der Lage sind, schnell diesen Humus aufzubauen, der auch tatsächlich bleibt. Selbst in einem Bioanbau, selbst in einem perfekt gepflegten Öko-Demeter-Garten hat man das Problem, wenn man 5 Jahre lang locker lässt, 10 Jahre lang locker lässt und wieder mal konventionell arbeitet oder eben gar nichts macht, kann man wieder bei Null anfangen. Dann ist der Humusgehalt wieder im Keller, dann ist der Boden im Grunde so schlecht und nicht tragend, wie er vorher auch war. Und das scheint der wesentliche Unterschied zu sein, was wir einmal mit Therapreta geschaffen haben, wenn wir das System tatsächlich so etablieren, mit der Holzkohle, mit den Mikroorganismen, mit diesen Bodenlebewesen, dann bleibt das und erhält sich selber und wird von alleine sogar immer fruchtbarer. Das ist eigentlich der interessante Aspekt. Was Therapreta zum Beispiel auch tut, ist, dass sie nachwächst. Also es gibt Berichte, Therapreta wird ja abgebaut, auch im Amazonasgebiet, für Gärtnereien, Kleingärtner und so weiter, verkauft am Straßenrand. Zum Teil verkauft bis nach Europa, heute nicht mehr, weil Brasilien den Exportstopp verhängt hat, aber lange Zeit wurde das auch bis nach Europa exportiert. Und die das abgebaut haben, denen ist dann irgendwann aufgefallen, wenn sie nach 10 Jahren, also hatte man dann so einen Meter Therapreta, hat das bis auf 20 Zentimeter abgebaut und dann sind sie nach 10 Jahren wieder dahin gekommen, das war inzwischen überwuchert vom Regenwald und da war wieder 1 Meter Therapreta. Nachgewachsen in der gleichen hohen Humusgehaltsstärke, 10%, und mehr und auch wieder mit dem fast einen Meter mächtig.
Das ist interessant. Also nur mit dem organischen Material, das ohnehin dort vorhanden war. Also
ganz genau.
Ja, das ist wirklich interessant.
Das ist eigentlich ein spannender Aspekt und nicht nur in die, dass er so nachwächst, sondern es gibt auch eben Überlegungen, dass eben tatsächlich Terra Preta, dass das wie eine Linse, wie ein Hefekuchen im Grunde aufgeht, der Boden, mit den Jahren, mit den Jahrzehnten, die der wachsen kann. Und das deutet sich auch an, eben bei diesen Terra Preta-Formen, Flächenformen, die man findet, die zum Teil eben so linsenförmig sind. Das heißt, wenn man reinkommt in diese Terra Preta, dann, also in so einen Terra Preta-Flecken, dann steigt eben diese Bodenoberfläche leicht an, die offensichtlich was andeutet, dass dort quasi wie ein Hefekuchen der Boden aufgegangen ist. Und zum Mitte hin immer mehr. Und dass die Terra Preta auch nach Seiten wächst. Also sprich, sich jedes Jahr irgendwie ein halbes Meter in jede Richtung fortpflanzt oder so. Also da gibt es ganz seltsame und spannende Effekte, die man damit erreicht. Ja, vielleicht jetzt zu den deutschen Versuchen und dem, was man tatsächlich in Deutschland machen kann und wie man es machen kann.
Ja.
War als Vorschlag. Also vielleicht noch ganz kurz, ja, ich sag mal, wie man so ein Terra Preta, also nach unseren Versuchen, es gibt viele Versuche und vieles funktioniert oder bringt ganz interessante Effekte. Nach den Versuchen von Dr. Heiko Pieple und seinem Netzwerk, sag ich mal, ist eben die Holzkohle ein wesentlicher Faktor, ist klar, das wissen inzwischen alle. Und Holzkohle, zum einen baut sie sich im Boden nicht ab, zum zweiten hat sie eine sehr, sehr große Oberfläche, die sehr gut Nährstoffe speichern kann und hat auch wie ein Schwamm ganz tiefe Röhren, kann wunderbar Wasser speichern, aber nicht nur Wasser, sondern auch diese tiefen Röhren können auch wunderbar Siedlungsraum für Mikroorganismen sein. Das ist das, was man inzwischen glaubt, was eigentlich der wesentliche Aspekt dieser Holzkohle ist, dass sich Mikroorganismen dort dauerhaft drin ansiedeln können, wunderbar geschützt vor ihren Feinden oder vor Austrocknung und Witterungsunbilden. Und immer wenn organische Substanz im Boden vorhanden ist, können sie aus dem Boden, auch aus den Holzkohlestückchen heraus, den Boden neu besiedeln, sodass man eine viel stabilere Bodenbiologie kriegt mit dieser Holzkohle. Und wenn wir dann eben die richtigen Mikroorganismen in die Holzkohle reinmachen, dann wird es interessant. Und eine klassische Mischung würde zum Beispiel so aussehen, dass man immer Volumenprozent 10% Holzkohle nimmt, nochmal 5%, 10% irgendeinen mineralischen Zuschlagstoff, sowas wie Ton und Kalk oder Gesteinsmehl, dass man einfach nochmal diese Spurenelemente und diese Oberfläche von den Mineralien bekommt, von dem Steinmehl oder dem Ton. Dann als nächstes organisches Material und da eben nährstoffreiches organisches Material, also das können normale Küchenabfälle sein, Gartenabfälle, Mist, Hühnermist, Schweinemist, Rindermist, was weiß ich, auch menschliche Fäkalien, wenn vorhanden, auch ein Anteil an holzigem Material, also sprich, man kann auch Laub und Holzschnitt, also im Grunde die klassischen Gartenabfälle, das klassische Gartenkompostmaterial, das kann man damit eigentlich wunderbar verarbeiten. Man muss bloß aufpassen, dass es auch einen gewissen Nährstoffgehalt hat. Also es darf nicht zu nährstoffarm sein. Sprich, da sind eben sowas wie Hühnermist oder menschliche Fäkalien oder so ein ganz sinnvoller Zuschlagstoff. Sodass man ein ausgeglichenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis und auch andere Nährstoffe hat. Und das wird jetzt milchsauer fermentiert, sprich gibt es dann verschiedene Verfahren. Man kann jetzt einfach in eine Tonne, also wie ein Silagehaufen zum Beispiel könnte man es machen. Also früher haben die Bauern Stapelmist gemacht. Stapelmist nach dem Motto, halt ihn feucht und tritt ihn feste, dann gelingt der Mist aufs Beste. Und was in diesem Stapelmist passiert ist, wir haben einen weitestgehenden Luftabschluss. Und wenn wir dort eine gute Mischung machen, dann kann dort auch eine milchsaure Fermentation passieren. Und das ist auch der erste Schritt für diese Terra Preta. Also ein Stapelmist wäre zum Beispiel ein guter, oder ein Stapelkompost, wenn man das auf Kompostmaterialien übersetzt, wäre der erste Schritt. Man kann das aber auch in Regentonnen machen oder auch einfach in Eimern, in kleineren Gefäßen. Man muss bloß gucken, dass es eben, wenn Sickerwasser anfällt, dass das irgendwie ablaufen kann. Da gibt es dann mit EM, diesen effektiven Mikroorganismen, gibt es da spezielle Eimer, sogenannte Bokashi-Eimer, mit denen man sowas Milchsäure fermentieren kann.
Okay, das heißt, man sammelt da irgendwie seine eigenen Fäkalien auch.
Das ist dann, wie das mit der Toilette funktioniert, kann ich ja vielleicht nochmal erklären.
Können wir dann noch erklären. Auch jetzt hier der Hinweis.
Das ist erstmal so die Grundmischung.
Moment, weil ja. Auch jetzt hier der Hinweis an Zuhörerinnen der Sendung, falls Sie sich über Skype, falls Sie Fragen stellen möchten, die Sie nicht über den Cropcom stellen wollen, sondern über Skype direkt mit uns sprechen wollen, dann können Sie das ab jetzt tun. Ich gehe da jetzt online. Und einfach auf CropFM, also den Teilnehmer CropFM anrufen. Man findet den Link auch direkt auf der Startseite im Moment noch, gleich unterm Ankündigen. Einfach draufklicken, wenn man Skype installiert hat. Kann man dann in die Sendung anrufen und das heißt, wenn im Hintergrund ein Jingle zu hören ist, Marco, dann müssen wir quasi auf den Gast dann schön langsam schwenken, auch für dich ein Hinweis. Und weil wir kommen jetzt zu dem Part, den ich eigentlich sehr spannend, oder einer der spannendsten Parts ist, nämlich eben, man kann sich das sehr leicht selbst herstellen. Und du hast es jetzt schon ein bisschen beschrieben. Du bietest auch Zusatz, also wie sagt man da, ja, Material an und Tools, mit denen man das leichter machen kann. Aber vielleicht erklär jetzt einmal, wie man jetzt eigentlich in Deutschland dann wirklich Terra Preta herstellen würde, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Garten, man möchte jetzt ein Terra Preta Beet anlegen, ja, sagen wir mal ganz bescheiden 5-10 Quadratmeter oder so, irgendwas bei 10 Quadratmeter, was braucht man dazu?
Also ich hatte ja so, also vielleicht nochmal kurz den Gedanken mit der Tonne abschließen oder diesem Stapelmist oder Stapelkompost. Damit es da gut Milchsäure fermentiert, ist es gut, wenn man da irgendwelche eben milchsauer fermentierenden Mikroorganismen, wie zum Beispiel diese EM-Mischung, mit dazu tut. Das erhöht die Sicherheit und die Möglichkeit, diese Terra Preta zu machen, ganz enorm. Und ein zweiten Schritt danach ist dann, diese milchsauer Fermentation braucht ungefähr einen Monat. Dann ist die eigentlich weitestgehend abgeschlossen und dann kann man das Material entweder auflockern und von Regenwürmern und Bodenorganismen direkt vor Ort zu Humus verwandeln, noch quasi auf dem Komposthaufen, oder man bringt es so milchsauer fermentiert in die Erde, gräbt das ein, spatentief und hat dann eben die Vererdung direkt im Boden. Bei uns können wir da ein bisschen lockerer mit umgehen als im Regenwald, weil wir bei uns nicht ganz so schlimme Regenfälle haben. Da waschen jetzt die Nährstoffe nicht in Nukomedix aus, wenn wir das so direkt einbringen. So, das wäre so die Vorgehensweise. Und jetzt die Frage, wie man so was wir verkaufen oder was wir produzieren, Firma Triaterra, und wir haben eben diese Triaterra Streu, Markenname einfach, den wir uns dazu ausgedacht haben, Triaterra Streu, und das ist im Grunde eine Mischung von allen Zuschlagstoffen außer dem organischen Material, also nur von allen Zuschlagstoffen, die man braucht, um selber Terra Preta herzustellen, sprich, wir haben in dieser Streu haben wir Volumenprozent 70% feine Holzkohle, 0 bis 1 cm Korngröße, haben wir 20% Basaltgesteinsmehl, das ist ein Gesteinsmehl mit vielen Mineralstoffen, also die Indianer hatten ja Seemuschelkalk und sowas dazu gemacht, Holzasche. Wir haben eben dieses Basaltgesteinsmehl, was einen hohen Anteil an basischen Mineralstoffen hat. Und dann 10% Zeolitgesteinsmehl. Das ist ein Gesteinsmehl, was speziell eine sehr große Oberfläche hat. So ähnlich auch wie Ton oder das andere Gesteinsmehl hat auch eine große Oberfläche, aber speziell dieses Zeolit hat nochmal eine sehr große Oberfläche. Und das wird durchgefeuchtet, das sind ja alles trockene Materialien, die werden durchgefeuchtet mit diesen flüssigen Mikroorganismen, mit diesen effektiven Mikroorganismen, EM, pur. Wir mischen das zuerst mit der Holzkohle, dass die EMs wirklich in diese Poren der Holzkohle einziehen können, dass wir quasi dauerhaft in diese Holzkohle diese gute Mikrobiologie einziehen lassen können. Und dann verarbeiten wir die Holzkohle weiter, mischen das mit den Mineralstoffen und dann, wenn man das jetzt zu Hause anwendet, würde man diese Streu, die wir herstellen, mit der, oder die man auch selber herstellen kann, mit der 10-fachen Menge an organischem Material vermischen und dann eben milchsauer fermentieren und dann vererden.
Und wie könnte man das Streu zum Beispiel selbst herstellen?
Die Zutaten habe ich ja gerade gesagt, sind letztendlich auch frei verfügbar. Man kann Holzkohle klein machen oder selber Holzkohle machen. Oder auch, wenn man das kubikmeterweise kauft oder so, versuchen, das fein zu bekommen. Gibt es auch hier und da.
Also es gibt da kein jetzt, Geheimnis, kein großes, auch jetzt von den Verhältnissen, wie man diese Bestandteile mischt, ist das eigentlich ziemlich klar.
Und genau, also haben wir auch ausführlich beschrieben. Da geht es auch nicht darum, dass wir da irgendwie das Wissen monopolisieren wollen oder so, sondern das sollen alle wissen, was wir eben wollen, es den Leuten dann, die sich jetzt nicht da Pionierforschungsmedien mit beschäftigen wollen, sondern einfach Therapeuta machen wollen, den bieten wir halt eine fertige Mischung an. Aber wir laden alle begeisterten Kleingärtner und Forscher ein, ihre eigenen Mischungen zu machen und Erfahrungen zu sammeln und die auch dann wieder auszutauschen.
Ja, vielleicht gibt es auch jemanden, der das weiterentwickelt. Schlumpf fragt genau, im Chat schon jetzt öfters die Kombination von Therapeuta und einer Permakultur. Ist das angedacht? Ja. Ist das schon versucht worden?
Ja, was heißt angedacht? Also was ich hier beschrieben habe, ne, was diese Amazonas-Indianer gemacht haben, ist genau das.
Ja, stimmt eigentlich.
Ist quasi ein Idealbild einer Permakultur. So sieht die aus. Wir haben Schirmbäume, wir haben Stauden, wir haben darunter einen Gemüseanbau. Also schaffen uns letztendlich, wie ja in diesem verwilderten Garten Amazonas, Regenwald, schaffen wir uns ein Ökosystem, das uns mit praktisch sehr geringem Arbeitsinput ernährt. Und das ist ja genau das, was diese Amazonas-Indianer gemacht haben, was zum Teil heute eben noch nutzbar ist. Das ist ja genau das Faszinierende auch an der Permakultur-Idee. Also das ist quasi schon reingestrickt in Therapreta. Und steht dann natürlich jedem deutschen Experimentator oder jedem anderen in Europa oder in anderen Ländern frei oder es ist sinnvoll, das damit zu kombinieren. Also auf jeden Fall muss es kombiniert werden mit eben also es reicht nicht einfach nur Therapreta herzustellen und dann eben gehe ich wieder und grabe jedes Jahr um und sprühe meine Gifte und was weiß ich, sondern dann muss natürlich auch das Bodenleben gefüttert werden, muss der Kreislauf geschlossen werden, also organisches Material zurückkommen in den Boden, Nährstoffverluste ausgeglichen werden, dass der Boden tatsächlich dann zu einer Therapreta reifen kann. Ist ja nicht sofort eine fertige Therapreta, sondern der entwickelt sich ja über Monate und Jahre, sag ich mal, und wird ja mit der Zeit immer fruchtbarer, aber bloß, wenn wir ihn tatsächlich weiter im Kreislauf reifen lassen. Wenn wir es der Natur überlassen, würde es wahrscheinlich auch passieren, aber wenn man jetzt quasi einen Rasen ansät und immer schön rübermäht und Rasen abräumt, dann wird auch so eine Therapreta relativ schnell wieder kaputt gehen. Oder wenn wir das auf einem landwirtschaftlichen Fläche machen, wird der Input und das kombinieren mit Pflug und Kunstdünger und allem, dann wird auch diese Therapreta sich relativ schnell wieder abbauen. Das Einzige, was übrig bleibt, ist dann Holzkohle im Boden.
Das heißt, was macht man jetzt, nachdem man den Boden hergestellt hat, um ihn zu erhalten, deiner Meinung nach am besten?
Mulchen. Mulchen heißt organisches Material, sei es Grasschnitt, sei es Heu, sei es Stroh, Laub, Holzhäcksel, dass man das flächendeckend ausbringt, so dass der Boden nicht zu sehen ist. Also in der Natur ist der Boden im Wald und so immer bedeckt mit einer Schicht abgestorbenem organischem Material und die schützt den Boden vor Austrocknung, vor Sonneneinstrahlung, dass er tagsüber nicht so heiß wird, vor der Auskühlung in der Nacht, sodass die Bodenorganismen darunter ein ganz gleichmäßige Temperaturen, gleichmäßige Zustände, Feuchtigkeiten haben und auch immer was zu fressen haben, weil wenn es im Boden mal knapp wird, können sie dann raufgehen und sich an der Mulchschicht bedienen. Also Mulchen ist ein ganz zentrales Element, was damit zu tun hat. Dann sollte man natürlich so einen Boden auch nutzen, sprich heißt es eigentlich schon, dass es sinnvoll ist, eher seine Gartenfläche zu verkleinern, auf ein Drittel oder auf ein Viertel, also seine tatsächliche Gemüseanbaufläche, und dann aber tatsächlich auf 3 Ernten im Jahr abzuzielen. Dass man eine maximale Produktion von der Fläche, also maximale Biomasseaufwuchs auch hat, weil das sind ja immer auch Wurzelmaterial, das ist immer auch Ernterückstände, die dem Boden dann zugeführt werden. So ein Boden will und kann enorme Pflanzenmengen und Leben produzieren und das sollte man ihm auch lassen, damit er dann tatsächlich das Leben auch, also damit er sich auch weiterentwickeln kann. Sonst, wenn man das, wenn man eben dann so einen Boden brach liegen lässt ohne Ende, dann wird auch, kann der eben nicht diesen Status letztendlich, diese Lebendigkeit erreichen. Ja. Das, also Mulchen ist das Wichtige, dann eben eine intensive Nutzung oder intensives Aufwachsen von organischem Material vor Ort. Und wenn eben Nährstoffe, speziell eben durch Starkzehrer, sagen wir mal Kohl, Mais und dergleichen, wenn wir also Nährstoffe rausziehen aus den Böden, dann müssen die auch zurückgeführt werden. Entweder über neue Therapreta Erde, Kompostmaterial, dergleichen, was man da ausbringt, oder zum Teil bringt das Mulchmaterial auch ein bisschen Nährstoffe mit, aber eine sehr schöne Variante, die ich jetzt vielen meiner Kunden empfehle, die sich wunderbar bewährt hat, ist, den Boden anzugießen mit einer Urindüngung. 1:10 verdünnt kann man, Urin hat jeder im Haushalt, ich möchte fast sagen, in unbegrenzten Mengen. Erstaunlich, wie viel man produziert. Und wenn man den 1:10 verdünnt, kann man den als Schnelldünger einsetzen und sogar in der Saison sozusagen gießen und damit Pflanzen versorgen. Und wenn man, sagen wir mal, so eine Starkzehre angebaut hat, dann ist es auch möglich. Das ist ja das Spannende an der Therapreta, das ist wie ein Akku. Wie ein Akku, das Nährstoffe wunderbar speichern kann und dann eben während der Saison teilweise entleert wird eben durch die Pflanzen, die dann dich ganz präzise an dieser Oberfläche, an diesen Humusoberflächen, Holzkohle, Steinmehloberflächen sind, die Nährstoffe gespeichert, und die Pflanze kann, sind eben nicht in der Bodenlösung wie normalerweise und können dann ausgewaschen werden, sondern sind fest angelagert an diese Oberflächen, und die Pflanze kann mit den Wurzeln an diese Oberflächen gehen und im Austausch mit Mikroorganismen diese Nährstoffe ganz präzise abfragen. Aber dann sind sie dann auch total abgefragt und dann müssen sie auch ersetzt werden, und eine sehr gute Möglichkeit, diese Nährstoffe zu ersetzen, ist durch eine Düngung mit Urin. Und da rechnet man zum Beispiel auf einen Quadratmeter ungefähr 1 bis 2 Liter Urin pro Quadratmeter pro Jahr, bis zu 4 Liter Urin pro Quadratmeter pro Jahr sind eine gute Düngung. Genau.
Okay, im Forum fragt jemand, ob man... Aha, da ruft auch jemand an, Moment. Herzlich willkommen bei Crop FM. Kleiner Moment bitte, vorher noch die andere Frage, kann man das auch im Gewächshaus einsetzen?
Also mal so,
wir haben jetzt ein bisschen durcheinander. Machen vielleicht zuerst den Skype-Hörer und dann die Frage mit dem Gewächshaus. Hallo, Erich am Skype.
Hallo, Erich am Skype.
Ja, ich kann euch hören. Also
du musst, dreh bitte deinen Lautsprecher ab als erstes.
Ja.
Okay, das ist schon besser. Ja, bitte. Du hast eine Frage an Marco.
Jetzt mal ein bisschen besser wissen zwischen Mikroorganismen und den Fäkalien. Also ist es jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt bei dem jetzt diese Mischung kaufe, durch die jetzt quasi mit effektiven Mikroorganismen besetzt ist, das ist quasi der Fäkalienersatz, oder also quasi müsste ich das zu Hause selber machen jetzt dann mit Fäkalien oder halt als Alternative kaufen mit halt effektiven eingelassenen Mikroorganismen? Also ist das so der Zusammenhang so richtig?
Marco?
Nein, ist nicht ganz richtig. Also was wir mit den effektiven Mikroorganismen erreichen, ist im Wesentlichen, dass wir die Mikrobiologie steuern. Also wir ersetzen sie nicht großartig oder so, sondern wir steuern sie in Richtung dieser milchsauren Fermentation. Also Sauerkraut. Von alleine würden jetzt Fäkalien oder auch Stapelkompost nicht so schön in die milchsaure Fermentation gehen. Das erreichen wir, wenn wir die eben sozusagen massiv mit diesen milchsauer fermentierenden guten Mikroorganismen impfen. Das geht also um die Steuerung der Mikrobiologie, und da kann man im Großen und Ganzen zwei Richtungen unterscheiden. Das ist das, was wir eigentlich mit der EM-Anwendung in den letzten Jahren, Jahrzehnten gelernt haben. Es gibt tatsächlich zwar sehr, sehr viele verschiedene Arten von Mikroorganismen, aber für eine ganze Mikroorganismenökologie gibt es sozusagen eigentlich immer zwei wesentliche Zustandsformen. Einmal kann sie aufbauend sein, kann regenerativ sein, kann zum Beispiel Humus aufgebaut werden, dann werden Antioxidantien gebildet, Vitamine, Gifte werden abgebaut, das ist eben diese milchsaure Fermentation, aber das gibt es dann auch mit fermentativen Pilzen und so weiter im aeroben Bereich, also mit Sauerstoff. Und zum anderen gibt es eine abbauende Mikrobiologie, die dann überschießend oxidiert. Das ist eine Variante, wie Schimmel und eben starke Oxidationsprozesse, wie auch der klassische heiße Kompost, der stark abbauende Prozesse hat und zum Teil eben auch Giftstoffe produziert, und wie Fäulnis. Fäulnis, also das, was wir riechen, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Buttersäure, das sind Giftstoffe, Abbaustoffe von anaeroben Umsetzungsprozessen, die ohne einen Input von guten Mikroorganismen, Milchsauren, Mikroorganismen ablaufen. Und das ist eigentlich das, was wir verhindern wollen. Wir wollen weg von der Fäulnis, weg von dem übermäßigen Oxidation hin zu der Umwandlung, zur Fermentation, zur Sauerkraut, zur milchsauren Fermentation.
Okay, beantwortet das deine Frage, Erich? Oder?
Ja, das war sehr komplex auf jeden Fall. Ja, das ist okay, das geht
ja
in die Richtung. Man muss auch sagen, also man im Grunde wird ja auch gar nicht richtig gewusst, was wie richtig Erde funktioniert, ist ja quasi ein Forschungsthema erstmal, muss man ja irgendwie auch so sagen. Das wird ja mal verstanden, irgendwie ist das ja verloren gegangen. Es sind ja viel Trial and Error-Sachen dabei ja auch irgendwo, ne?
Ja. Also es ist ein praktisches Forschungsthema, ganz genau. Also wir werden nicht erfolgreich sein zu versuchen, das im stillen Kämmerlein mit lauter Laborwerten zu verstehen. Das Leben rinnt uns da sozusagen durch die Finger. Verstehen wird man oder nutzen und verstehen wird man letztendlich das Lebendige, wenn man es praktisch erfährt, wenn man es tatsächlich in die Hand nimmt.
Okay, Erich, deine Verbindung ist sehr schlecht. Vielleicht, wenn du noch eine Frage stellst und dann...
Das war's auch schon. Ich möchte mich bedanken.
Okay.
Und bald mit der Sendung. Dankeschön.
Danke. Tschüss. Okay. Jetzt vielleicht zu der Frage, die ich noch im CropCom hatte, Gewächshaus, Stichwort. Kann man Terra Preta auch im Gewächshaus einsetzen?
Ganz genau. Also das wäre sozusagen der erste Platz, an dem man es tun würde. Dr. Heiko Piplo übrigens, einer der ersten, die in Deutschland selber Terra Preta hergestellt haben, lebt in einem Gewächshaus. Der hat eines dieser Biosolarhäuser, wo das Haus in einem großen Gewächshaus steht sozusagen. Ganz spannendes Ding, und hat das komplette Gewächshaus mit Terra Preta versorgt. Also er sagt immer so schön, dass seine Tomaten auf seinem eigenen Mist wachsen.
Genau. Sehr gut.
Genau, das ist also Gewächshaus, ne? Da kann man dann eben sogar schon in Richtung 4 Ernten im Jahr gehen. Also sprich, da kann man sogar noch einen intensiveren Anbau ermöglichen, weil man dann eben Fröste und wenn es dann so wie so ein Biosolarhaus ist, zum Teil sogar geheizt, dann zum Teil sogar ganzjährig verschiedene Sachen anbauen. Also Gewächshaus wäre in unseren Breiten der natürliche Platz, der erste Platz, wo man Terra Preta einsetzt. Du hast vorhin noch gefragt, Tarek, nach wie man jetzt 5-10 Quadratmeter zu Terra Preta verwandeln würde.
Genau, wenn ich jetzt meinen Garten eine Terra Preta Kultur anlegen möchte, wie mache ich das?
Und zwar dieser Prozess, den ich jetzt beschrieben habe, Milchsauerfermentation und so, das ist die eine Variante. Es geht aber auch, wenn man jetzt nicht mit Fäkalien arbeitet, diese Milchsauerfermentation brauchen wir auch speziell, wenn wir mit sowas wie Fäkalien arbeiten, weil die müssen auch hygienisiert werden. Da brauchen wir einen Abbau von eventuellen Krankheitserregern, von Giftstoffen, die da eventuell drin sind, wenn man Medikamente nimmt und so. Und da ist diese milchsaure Fermentation ganz, ganz wichtig, wesentlich, weil die da eine hohe Sicherheit der Hygiene bietet. Genauso wie auch im Amazonasgebiet, das vermutlich genau deswegen eingesetzt wurde.
Dazu eine Frage von Locke, die hat er schon öfter gestellt. Kann man da auch Sauerkrautsaft verwenden? Fragt er.
Ist nicht ganz, also sag mal so, man muss eben die Qualität betrachten, und da gibt's mikrobiologisch starke Unterschiede. Ein heutiger Sauerkrautsaft ist meistens aus blanchiertem Kohl, also sprich, der ist gedämpft und dann wieder besiedelt, also dann mit einem Milchsäurebakterium wieder besiedelt, und dann machen die daraus Sauerkraut. Also sprich, man hat letztendlich den Fermentsaft von überwiegend einem Mikroorganismus. Desto breiter und natürlicher diese Mischung an milchsauren Mikroorganismen ist, desto stärker ist die Wirkung natürlich. Und wenn man also einen sehr guten Demeter-Sauerkrautsaft hat, sag ich mal, ne, und man weiß, das ist eine gute Qualität, das kann schon ähnliche Wirkung haben wie EM. Der klassische oder der normale Sauerkrautsaft, den man jetzt, und der darf natürlich nicht erhitzt sein, der normale Sauerkrautsaft, den man jetzt so im Laden findet oder in der Apotheke, wird jetzt vermutlich die Wirkung nicht haben. Also nicht in der gewünschten Stärke. Wir wollen, dass wirklich durchsetzungsstarke Mikroorganismen da drin sind.
Okay.
Ja, zur Frage, wie man jetzt, oder ein Vorschlag.
Ja, genau.
Wie man zum Beispiel 5-10 Quadratmeter schnell in Therapeuta umwandelt. Also das eine ist eben, man macht entsprechende Mengen dieser milchsauer fermentierten Material und bringt das mit 5-10 Liter pro Quadratmeter, also in Mengen, 5-10 Liter pro Quadratmeter bringt man das ein, mulcht gleichzeitig und dann kann man nach ungefähr 3-4 Wochen da rein pflanzen. Weil am Anfang ist das noch relativ sauer, da muss man dann noch ein bisschen eine Karenzzeit abwarten, bis das sich neutralisiert hat. Das ist die eine Variante, die habe ich ja schon beschrieben. Die andere Variante ist, wenn man ganz ungeduldig ist und man will ja sofort was sehen, dann kann man das quasi eine Art machen wie so eine Art Hügelbeet oder auch eine Art also Flächenkompost. Das habe ich hier zum Beispiel jetzt auch gemacht auf mehreren Beeten, um mal schnell in Gang zu kommen, weil man hat einfach nicht das Material so in der Fülle so schnell. Therapreta, da haben wir einfach alles Mögliche an Stroh, Heu, Mist, was wir da gefunden haben, an Küchenabfällen, Katzenfutter, also alles Mögliche, immer vermischt mit Erde, immer vermischt mit unserer Triaterra Streu, also Holzkohle, Gesteins, Mehl-EM-Mischung, aufgebaut 20 Zentimeter in der Höhe, 10-20 Zentimeter, und dann drüber gemulcht, also oben noch eine Erdschicht drüber gemulcht und das angegossen mit EM, also 1:200 verdünnt, EM aktiv heißt das, oder EMA, oder was wir jetzt herstellen, Triaterra aktiv, unser Markenname wieder, also die EMs, das wir herstellen zum direkten Verwenden. Das 1:200 verdünnt, 50 Milliliter auf eine Gießkanne ist das, also so eine halbe Tasse auf eine 10 Liter Gießkanne, damit den ganzen Boden mal durchtränken und am besten gleich noch ein bisschen Urin rein, dass man da pro Quadratmeter noch so einen Liter Urin mit reingibt. Und da kann man sofort reinpflanzen. Kann man anlegen, gestern und heute pflanzen. Oder wenn man dann den Mulch abräumt und eine Erdschicht drauf macht, kann man auch sehen dann in die Erde oben. Und das haben wir zum Beispiel im Frühjahr hier gemacht, auf einem ganz kleinen Beet, 3 Quadratmeter, sogenanntes Quadratbeet, Quadratgärtnern, wo man auf sehr kleiner Fläche sehr intensiv anbaut. Und das hat also sofort funktioniert. Da haben wir also sofort riesige Brokkoli gekriegt. Und das Einzige, was noch ein bisschen schöner hätte sein können, ich glaube, ich habe ein bisschen wenig organisches Material genommen, also nächstes Mal nehme ich 20 Zentimeter hoch, diesmal habe ich bloß 10 genommen, damit das noch ein bisschen mehr Bums kriegt. Ich habe gesehen, wir haben das mit einem Hochbeet angelegt, auf einer ähnlichen Weise, mit mehr Material, das war noch besser vom Wachstum. Also so kann man quasi auf einen Schlag Therapeuta machen.
Schlumpf fragt im Chat, bringt es was, wenn man im Wald zum Beispiel kleine Zweige und so weiter untermischt oder Blätter?
Also alles organische Material, woran man seine Hände kommt, ist gut.
Okay.
Zweige und Blätter sind relativ nährstoffarm, sind aber ein guter Holzkehrzuschlag. Und wie gesagt, eine gute Mischung ist ja immer ein Drittel nährstoffreiches Material, wie sowas wie Mist oder eben auch eigene Fäkalien. Ein Drittel grünes Material, Küchenabfälle dergleichen, also Grasschnitt oder dergleichen oder eben auch frische Küchenabfälle. Und ein Drittel holzige Abfälle. Wie dann sowas wie Zweige und Laub und Holzhackschnitzel oder sowas.
Bei den menschlichen Fäkalien, müssen eigentlich die auch dabei sein oder würden auch tierische Fäkalien allein auch reichen?
Selbstverständlich. Also man kann auch komplett ohne Mist und dergleichen arbeiten, also nur mit Küchenabfällen, wenn man da jetzt nicht direkt rankommt oder sich da Berührungsängste hat sozusagen. Also wir brauchen letztendlich nur diesen Nährstoffreichtum in dem Material und das hat man zum Beispiel, wenn man grünen Grasschnitt nimmt oder Küchenabfälle nimmt, hat man da auch einen hohen Nährstoffanteil drin. Also das würde auch ohne gehen, komplett ohne.
Also effektive Mikroorganismen würden dann, wenn man die dann so zuführt, weil die holt man sich ja dann unter anderem aus dem Dung, oder?
Nein, also mit EM meinen wir immer diese Lösung, diese Art Sauerkrautsaft, den wir herstellen. Also EM ist eben diese Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien. Das sieht so ein bisschen aus wie dunkelbrauner Eistee. Wird mit Melasse vermehrt, das ist so ein Zuckersirup. Das fressen die sehr, sehr gerne und das ist am Ende ist es eben wie Eistee, so von der Konsistenz, wie Sauerkrautsaft. Und da sind die Mikroorganismen konzentriert drin und damit steuern wir die Mikrobiologie. Und das ist eigentlich der wesentliche Input, dass wir mikrobiologisch alles in die richtige Richtung steuern. Und Fäkalien eigentlich überwiegend, also auch die Mikrobiologie spielt bei Fäkalien natürlich eine Rolle, aber oder bei Mist, aber überwiegend wegen dem Nährstoffreichtum brauchen wir die Fäkalien, die Mist oder die Fäkalien. Weil die eben tatsächlich große Mengen an Stickstoff, Phosphor, Kalium, also diesen ganzen wichtigen Pflanzennährstoffen, Spurenelementen mitbringen, die dann, die brauchen wir ja auch, weil wir haben ja diese riesigen Oberflächen da drin. Wir haben ja Holzkohle, wir haben Steinmehl, wir haben neu gebildeten Humus, der dann kommt. Und die sind erstmal nicht mit Nährstoffen voll, die sind leer. Wenn wir einfach so Holzkohle in den Boden schmeißen, dann haben wir sogar einen Ertragsrückgang. Weil die Holzkohle erstmal alle Nährstoffe aus dem Boden raussaugt, die da sind. Und auch alle Mikroorganismen erstmal wegsaugt. Also sprich, Holzkohle an sich, es gibt durchaus Holzkohleböden, die man zum Teil bei alten Köhlereien sehen kann oder so, die sind nicht besser als benachbarte Böden. Die Holzkohle alleine macht es nicht. Also es ist immer diese Kombination mit Mikroorganismen und den Nährstoffen, die dann zusammen das System ausmacht.
Mind Control schreibt da im Chat, ich gehe gleich auf die Wiese und setze mich hinter die Kuh. Das heißt, man muss aber nicht unbedingt menschliche Fäkalien mit einbringen, aber dennoch tut man es. Und also wie viel bringt das denn, wenn man jetzt, weil das ist ja ziemlich umständlich und da gibt es dann also eigene Toiletten, man muss dann den Urin und den Kot trennen, damit
das... Der wesentliche Punkt ist erstmal, so haben es die Indianer auch gemacht, ne? Das ist erstmal der Einstieg, also die haben
bewährt. Definitiv, es hat sich bewährt.
Die haben definitiv ihre eigenen Fäkalien verwendet. Und dann haben wir eben dieses Entsorgungsproblem, was heute im Grunde nicht gelöst ist, dass wir unsere eigenen Abfälle, unsere Ausscheidungen eben letztendlich über Mülldeponien, Müllverbrennungsanlagen, über im Wesentlichen über unsere Gewässer, Flüsse und ins Meer entsorgen. Und das ist so eine Belastung auch für diese Gewässer und auf der anderen Seite so eine wahnsinnige Verschwendung, das ist einfach für mich, das ist das, was mich fasziniert, eben das Naheliegende ist, Terra Preta tatsächlich auch mit eigenen Fäkalien zu machen. Aber das Prinzip Terra Preta kann man mit allem organischen Material machen, da muss man jetzt nicht Fäkalien oder Mist haben. Aber es löst sozusagen, das ist ja immer das der Merkmal einer authentischen Technologie, als einer tatsächlichen systemischen Neuansatz ist, dass man mehrere Probleme auf einmal löst. Und das können wir mit dieser Terra Preta tun. Wir können unser Entsorgungsproblem eleganter, besser lösen und gleichzeitig unsere Bodenerosion stoppen und dauerhaft fruchtbare Böden schaffen.
Ja, das Problem ist ja irgendwie, in diesem Artikel, den du da geschickt hast, war das ja schön beschrieben, wir führen unsere Fäkalien und so weiter quasi über das Abwassersystem ab, entziehen den Boden damit oder halten den Boden damit, diese Nährstoffe halten sie ihm vor und stattdessen kommen die alle in Flüsse und Seen und dort bringen wir diese Ökosysteme wieder durcheinander und weil wir dann eben diese Nährstoffe auf den Feldern nicht mehr vorfinden, schütten wir da dann chemische Dünger und weiß der Teufel was alles rauf, um halbwegs wieder die Erträge zu bringen. Also es geht quasi da auch darum, dass man diesen, ich nenne jetzt mal den Fäkalienkreislauf, wieder in seine natürliche Form zurückführt und dafür Sorge trägt, dass den Dünger, den wir jeden Tag meistens am Morgen produzieren, dass wir den wieder dorthin bringen, wo dann die neue Nahrung entstehen kann, um wieder Dünger zu produzieren. Ein Kreislauf, ne?
Genau so. Ich kann jetzt mal kurz beschreiben, wie das mit so einer Toilette funktioniert. Wir haben ja auch ein ganz einfaches Toilettensystem dazu, 1:1 von Dr. Heiko Pietlo übernommen und letztendlich produzieren und verkauft. Und das ist letztendlich nicht mehr als ein dichtschließender Eimer. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Ein dichtschließenden Eimer und unsere Toilette ist halt ein dichtschließender Eimer mit dichtschließendem Deckel plus einem schicken Klodeckel und einem Gehäuse drumherum. Also eine Klobrille, dass man sich draufsetzen kann und so weiter. Mehr ist es eigentlich nicht. Und die Urintrennung machen wir ganz hochtechnisch mit Urinflaschen. Also wie im Krankenhaus dass man eine Flasche vorhält, das können sogar Frauen. Ich habe eine ganze Reihe von weiblichen Kunden, die mir das bestätigen. Also Urintrennung, der Mensch pinkelt nach vorne, scheißt nach hinten. Man kann man wunderbar auch mit Urinflaschen trennen. Und so haben es vermutlich auch die Amazonas-Indianer gemacht. Zumindest wissen wir das von anderen Kulturen, wie zum Beispiel die Römer. Wenn man sich die Toiletten anguckt, die sind designt, dass man mit Urinflaschen leichter abtrennen kann. Da gibt es hier vorne diese großen Ausbuchtungen und da passt genau eine Urinflasche rein und da gibt es auch diese Flaschen, die man auch noch findet. Sprich, ist also auch eine bewährte Technologie, Abtrennung des Urins mit Flaschen und dann kann man den Urin eben direkt verwenden als Dünger und auf diese festen Fäkalien, die eben nicht zusammenkommen sollten mit dem Urin, weil das dann zu Fäulnisproblemen führt durch den hohen Stickstoffgehalt, aus diesen festen Fäkalien im Eimer, da streut man dann, kann man wiederum diese Triatera Streu drauf streuen oder eine vergleichbare Mischung, Holzkohle, EM, Gesteinsmehl. Und dann wieder Deckel drauf. Braucht man so anderthalb Monate ungefähr, bis so ein 20 Liter, 25 Liter Eimer voll ist. Also man produziert so weniger, als man denkt. Und braucht in der Zeit auch ungefähr 10 Liter, 5 bis 10 Liter Triatera Streu, also die dann mit in dem Eimer drin ist. Und dann lässt man den Eimer am besten nochmal 2 bis 6 Wochen weiter stehen, dass der durch diese Milchsauerfermentation dann ablaufen kann. Und dann kann man den, so wie er ist, auf den Komposthaufen bringen. Praktisch geruchsfrei, also selbst bei dem Betrieb braucht man keine Entlüftung und so, die Holzkohle und diese effektiven Mikroorganismen, also EM, effektive Mikroorganismen, ist auch ein Markenname eigentlich, ne? Die sorgen dafür, dass dort eben alle Gerüche aufgesaugt werden und es eben nicht fault und deswegen so eine Milch, man kriegt höchstens so einen leichten Sauergeruch wie Sauerkraut. Und das ist total spannend, nach quasi nach 2-3 Tagen mal die Nase 1 Zentimeter über seinen eigenen Fäkalien zu halten und nicht zu riechen, aber absolut gar nichts. Bin ich immer fasziniert. Ja. Nach 1,5 Monaten kommt dieser volle Eimer auf den Komposthaufen, wo man dann eben mit weiteren Küchenabfällen, Gartenabfällen das vermischt und dort können sich dann die Regenwürmer noch weitere 3 bis 6 Monate darum kümmern und dann ist das Terra Preta Erde. Das ist eigentlich so das System, das wir haben und ich habe es ja gerade einfach beschrieben, also man muss sich jetzt nicht unbedingt unser fertiges Toilettensystem kaufen, was sehr günstig ist, man könnte es auch in Entwicklungsländern oder so weiter einfach mit einem schlichten Eimer mit dicht schließendem Deckel machen. Also das ist alles, wenn man das Prinzip verstanden hat, dann kann man das überall machen. Dann gibt es eigentlich keinerlei finanzielle Beschränkungen. Es ist nur eine Wissensfrage.
Was sage ich mit den Hormonen, die sich im Code von Menschen oft finden? Ich meine, wenn man das jetzt im größeren Stil verwenden würde, oder?
Ja. Also,
Hormone, Viren, keine Ahnung, was auch immer als Viren.
Ganz genau. Ja, ich habe vorhin ja kurz angesprochen, man kennt das ja schon von Komposttoiletten. Komposttoiletten sind ja eine bewährte Technologie seit Jahrhunderten, möchte man fast sagen, aber auch modern untersucht gibt es da Literatur zu und Arbeiten zu, was passiert mit den ganzen Krankheitskeimen, Giftstoffen in den Fäkalien, wenn man die jetzt ganz normal kompostiert, ganz ohne effektive Mikroorganismen und Holzkohle. Und allein das reicht schon aus, um dort sämtliche Antibiotika, Medikamente, Hormone, Krankheitskeime zu neutralisieren und abzubauen. Und was wir eben hier nochmal vorschalten, ist diese milchsaure Fermentation wie Sauerkraut und dabei sinkt eben auch der pH-Wert ab und wir haben ganz starke Populationen von guten Mikroorganismen, die dann auch alles organische Material, auch alle Krankheitskeime sozusagen verstoffwechseln. Also wir kriegen sozusagen noch eine zweite Sicherheitsstufe in dieser Hygienisierung, Fermentation und haben dann im Grunde schon nach diesem einen Monat gab es jetzt gerade Untersuchungen von der Uni Leipzig, von Professor Monika Krüger zu dem Thema, die geguckt hat, Terra Preta, Fermentation von Fäkalien, da war nach einem Monat nichts mehr nachweisbar von irgendwas. Alles abgebaut. Also das geht enorm schnell. Man macht sich keine Vorstellung davon, was für eine enorme Fähigkeit so ein lebendiger Boden hat oder eben auch Mikroorganismen, wie diese effektiven Mikroorganismen haben, Giftstoffe abzubauen, Krankheitskeime zu vernichten und so weiter. Also es ist wenn man so durch die Welt geht, hätte man manchmal den Eindruck, man müsste ja eigentlich ständig vor den lauter Giftfraktionen, mit denen man so konfrontiert wird, müsste man eigentlich tot umfallen. Und wir produzieren immer mehr und immer mehr und irgendwann ist die ganze Planet überschüttet und ist einfach total vergiftet. Aber das berücksichtigt nicht, dass die Biologie, dieser lebendige Boden, eine enorme Fähigkeit hat, diese Giftstoffe innerhalb von wenigen Wochen komplett abzubauen. Also das geht bis hin zu Untersuchungen von Dioxin, DDT, polyaromatische Chlorwasserstoffe, die schlimmsten Sachen, die du dir vorstellen kannst. Speziell eben auch in dieser milchsauren Fermentation werden die enorm schnell umgebaut, neutralisiert, abgebaut. Und selbst Schwermetalle, also ganz viele Menschen sind ja enorm schwermetallvergiftet, durch Quecksilber, Amalgam und so weiter. Der wird zwar nicht abgebaut, das ist ja ein Element, das kann man jetzt nicht in Luft auflösen, jedenfalls wahrscheinlich nicht so ohne weiteres, aber was passiert ist, dass das ganz fest gebunden wird an diese Oberflächen. Sprich, das sind ja alles negativ geladene Oberflächen, Humus, Ton, Gesteinsmehl, Holzkohle und alles negativ geladene Oberflächen und die halten diese auch Schwermetalle. Schwermetalle sind bloß giftig, wenn sie als Ionen, als gelöste Ionen vorliegen. Sobald sie gebunden sind in einem Salz oder unlöslich an so eine Oberfläche gebunden sind, wie so ein Humusteilchen oder ein Holzkohleteilchen, sobald sind die nicht mehr wirksam. Und da kann man einen komplett verseuchten, schwermetallverseuchten Boden haben, wenn man da die richtige Mikrobiologie hat und entsprechenden Humuswirtschaft, dann kann man darauf Pflanzen wachsen lassen, die überhaupt keine Belastung haben.
Okay. So Bleistift. Hochinteressant. Okay, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Einblick eigentlich bekommen in diese ganze Sache. Gibt es jetzt vielleicht noch irgendetwas, auf das du hinweisen möchtest, was jetzt deiner Meinung nach besonders wichtig ist, wenn man das selbst probieren möchte einmal?
Ja, also die Praxis ist eben der wesentliche Punkt, ne? Also man muss es tatsächlich selber in die Hand nehmen, selber machen. Versuchen, das theoretisch zu verstehen, wird einen nur bis zu einem, also da tauchen dann 1000 Fragen auf und man bleibt stecken. Man muss tatsächlich in die Praxis gehen, so wie Dr. Heiko Piplo, so wie die tatsächlich erfolgreichen Therapeuta-Forscher in Deutschland, die dann eben in die Kompostierung gehen, in die eigene Fäkalienfermentation und so weiter, um da diesen Zusammenhängen auf die Schliche zu kommen. Solange man sich das versucht, mit Lehrbuchwissen anzueignen, wird man stecken bleiben und scheitern. Das ist eigentlich ein wesentlicher Lehre, die wir daraus gezogen haben.
Dass man muss wirklich in der Erde oder auch im Dreck wühlen, wenn man so will.
Ja, eben hoffentlich nicht im Dreck, eben weniger im Dreck, weil man soll die Erde ja gar nicht mehr anfassen, ja. Umgraben oder so. Aber ja, eben Berührungsängste überwinden und tatsächlich...
Wir haben gerade einen Anrufer. Ja, man kommt nicht umhin. Herbert am Telefon, hallo.
Ja, hallo. Ich hätte auch gewartet. Ich habe noch eine Frage. Kann ich?
Ja, bitte.
Und zwar, ich habe einen Freund, der mal was mit EM probiert hat. Allerdings, der meinte, dass die ihm nach circa 2 Jahren wieder zusammengebrochen sind. Hat er irgendwas falsch gemacht oder gibt es ähnliche Berichte darüber, dass EM sozusagen nur eine gewisse Lebensdauer haben?
Was meinen Sie mit zusammengebrochen?
Dass es nach der genannten Dauer den gewünschten Effekt nicht mehr hatte.
Also hat es im Garten angewendet, intensiv,
genau.
Und nach 2 Jahren hat er dann nichts mehr gemerkt. Also wesentlicher Fehler, der oftmals zu so einem Phänomen führt, ist, wir beschleunigen halt mit EM auch unheimlich die Biologie. Das ist ungefähr so wie im Regenwald, dass wir das enorm beschleunigen, dass dann auch Humus abgebaut wird und organisches Material abgebaut wird. Und wenn man das nicht in gleicher Weise nachführt oder entsprechend Pflanzen wachsen lässt auf diesem Boden, die dann das organische Material produzieren, was der Boden dann fressen kann, dann ist der irgendwann leer. Also man kann auch mit EM einen Boden ruinieren, indem man eben die organische Düngung vernachlässigt oder nicht intensiv genug macht. Und speziell die Holzkohle scheint dort auch einen Katalysatoreffekt in Richtung Humusaufbau zu haben. Und diese Effekte zu verstärken und diesen negativen oder diese Gefahr mit EM, dass wir da den Humus stark abbauen, sozusagen umzudrehen oder aufzuheben. Genauso wie die Holzkohle das im Regenwald auch tut.
Okay, beantwortet das deine Frage, Herbert? Hallo?
Hat er hoffentlich am Radio gehört?
Ja. Scheint.
Ja, habe ich.
Ach so, okay.
Frage an dich, Herbert, ist deine Frage somit beantwortet?
Ja, vielen Dank.
Okay, dann danke für den Anruf.
Ja, mach's gut, ciao.
Okay, tschüss. Okay, das heißt, Praxis, die Frage war, hat jetzt recht gut gepasst, also man muss einfach ein bisschen herumprobieren und so weiter und dann sieht man das schon.
Vielleicht nochmal dann eine Größenordnung, damit man eine Vorstellung davon kriegt, was man tatsächlich an Landfläche braucht, um einen Menschen zu ernähren.
Ja?
Also moderne Landwirtschaft braucht da ungefähr einen Hektar, manchmal 2 Hektar. Und wir wissen aber schon aus vergangenen intensiven Gartenkulturen, wie zum Beispiel die Maya und die Chinesen und so weiter, dass es zum Teil 150 bis 300 Quadratmeter ausreichen, um einen Menschen komplett zu ernähren. Also kalorienmäßig das ganze Jahr über und zum Teil sogar mit tierischen Produkten. Also sprich, wir können dann auf einen Hektar nicht einen ernähren, sondern 30 Leute.
Das würde viele unserer Probleme lösen, ja.
Und also das ist keine Theorie, das gab's, das ist nachgewiesen in China, bei den Mayas und anderen. Also das kann jeder heute tun, bei unserem Klima natürlich, wie gesagt, immer mal 2, ne? Also wir brauchen eher 300 Quadratmeter, wie gesagt, in gutem Klima da braucht man da 150 Quadratmeter. Und auf so einer Ebene ist eben auch Therapreta dann ganz, ganz wesentlich wichtig, dass man da die Pflanzen so ernähren kann, dass sie eben nicht anfällig sind gegen Krankheiten, dass sie alle ihre Nährstoffe haben, schnell wachsen, ihren kompletten Wasserbedarf eben aus dem Boden ohne großartige Bewässerungen decken können und so weiter. Und wenn man das einfach mal konsequent hochrechnet, dann heißt das zum Beispiel, dass so eine Stadt wie Berlin und die meisten Großstädte sich eigentlich im Nahbereich, sprich Berlin, könnte sich in den Berliner Autobahnring, wenn es darauf anlegen würde, komplett selber versorgen. Und für die Erdbevölkerung als Ganzes heißt das, dass 7 Milliarden Menschen, wie wir heute sind, sind sozusagen lächerlich. Also es wäre mit solchen Technologien und intensiven Gartenkulturen problemlos möglich, auf der Erde 100 Milliarden Menschen und mehr zu ernähren.
Im Chat stellt auch jemand eine interessante Frage, nämlich urbane Landwirtschaft. Das klingt ziemlich danach. Also da scheint
ganz genau, ja. Ganz genau. Da berührt Wobei, sich das auch jetzt mit der Therapreta,
ja.
Diese urbane Landwirtschaft. Also ich sag mal so, die Pioniere in der urbanen Landwirtschaft, die gehen jetzt auch auf Therapreta ab. Dieses Quadratgärtnern, was ich vorhin erwähnt habe, ist auch so eine Form der urbanen Landwirtschaft zum Beispiel.
Ja, ich denke, wir kommen jetzt so gegen das Ende der Sendung doch. Ich meine, Open-End-Ausgaben müssen halt immer 4 Stunden dauern. Aber vielleicht...
Hast du schon mal 4-Stunden-Sendung gemacht?
So 3:40 Stunden, glaube ich, liegt derzeit der Rekord. Also, ich weiß es nicht genau. Kann manchmal vorkommen, dass man bei manchen Themen doch ein bisschen ausführlicher dann werden muss. Aber ich glaube, wir haben heute doch recht schön das dargestellt. Vielleicht gegen Ende noch... Was glaubst du was sind denn jetzt die konkret? Du hast jetzt gerade die urbanen Gärtner erwähnt. Was sind denn weitere Projekte, die mit Therapreta jetzt konkret geplant sind?
Also nicht nur geplant, sondern schon gemacht werden. In Österreich, Kainsdorf, ich kenne das nicht, aber irgendwie eine Region dort, machen mit Landwirten und städtischen Kompostwerken.
Kaindorf? Meinst du
Kaindorf, ja.
Kaindorf liegt in der Nähe von Graz. Ist das in der Steiermark?
Ist das genau, Steiermark, ja.
Na, lustig.
Die haben, also hier in der Nähe. Die haben schon aktuell ein Programm, wo sie Landwirte dafür bezahlen, dass sie Therapreta aufbauen, wo Unternehmer quasi stiften und man spenden kann, dass Landwirte Therapreta auf ihren Böden aufbauen. Da geht es dann vor allen Dingen um CO2-Speicherung und oder ist auch ein Aspekt in diesem Zusammenhang. Aber die Landwirte machen es vor allen Dingen deswegen begeistert, weil sie extrem viel höheren Erträge sehen, die auf diesen Flächen dann kommen. Die haben dann Versuchsfelder angelegt am Anfang, wo sie einfach mal 10 mal 10 Meter mit so einer Therapreta-Mischung versorgt haben. Und wenn der Mais da 40 Zentimeter höher steht, dann muss man mit dem Bauern nicht mehr groß diskutieren.
Ja, und das Ganze ohne Düngemittel, also,
das oder? Das ist der dabei. Na, ja. Den ansonsten normal behandelt, ne?
Also ohne künstliche Düngemittel, meine ich, ja?
Genau, in der Therapreta ist ja enorme Nährstoffreichung vorhanden. Aber vor allen Dingen werden dann auch Trockenzeiten für besser überspannen. Also das ist ein Projekt. Dann gibt es eben schon dieses Therapreta-Werk im Hengstbacher Hof von der Palaterra, die jetzt gerade in die Produktion kommen. Dann gibt es in der Schweiz ein sehr schönes Projekt, Delinat. Delinat Versuchsanbau, Weinanbau, ökologischer Weinanbau, auch mit Terra Preta, die da ganz massiv, auch hektarweise Terra Preta produzieren, von einem Schlag auf den anderen und dort ganz wertvolle Erfahrungen gesammelt haben, sich auch schon selber Holzkohle, also eine Pyrolyseanlage gekauft haben und dort in größerem Maßstab also nachweisen können, auch in einem Gesamtsystem, in einem Permakultursystem, Weinanbau in Kombination mit Gemüse, mit anderen Obstsachen und so weiter. Delinat, mal googeln, eingeben, das ist der Hans-Peter Schmidt. Dann gibt es im Chiemgau gibt es Projekte, da gibt es zum Beispiel den Bernhard Hennes, einen großen Hühnerbauern dort, der seinen kompletten Hühnermist zu Terra Preta Milchsauer fermentiert und dann vererdet, also der also seine komplette Hühnermistproduktion auf Terra Preta umgestellt hat. Und Hühnermist ist ansonsten ein ganz großes Problem, geruchsmäßig und hygienisch mäßig. Und er konnte also seine Geruchsprobleme komplett lösen. Er hat schon lange mit EM gearbeitet und Steinmehl. Und er sagt, jetzt kriegt er es tatsächlich hin mit der Holzkohle in Kombination, dass er die Hühnermist komplett geruchsfrei kriegt und angenehm sauer, milchsauer riechend kriegt. Ein ähnliches Projekt haben wir hier oben im Norden. Herr Gavlik, Dr. Gavlik, der in einem ökologischen Landbau hier in Mecklenburg in der Nähe von Waren einen großen Hühnerbetrieb hat, den er auch nach dem Vorbild von Bernhard Hennes im Chiemgau Terra Preta produziert. Es gibt die Aminocomp in Baden-Württemberg. Rolf Zimmermann, auch ein EM-Berater, der im großen Stil auf seinen eigenen Flächen Weinbau und Obstanbau und auch mit vielen Gemüsegärtnern inzwischen Terra Preta herstellt und einsetzt. Und dann eben viele, viele kleine Sachen und quasi kein Bodeninstitut in Deutschland, Österreich ist inzwischen ohne Terra Preta Forschung. Also da springen die Konferenzen nur so auf den Boden und die Forschungsprojekte, also es geht gerade ein ziemlicher Sturm auch durch die ganzen Institute und Unis, die sich dieses Themas jetzt annehmen. Das mitunter etwas zu mechanistisch behandeln, eben zu wenig praktisch, aber ganz wichtig ist, um eine Grundlagenforschung zu kriegen, dass wir zum Beispiel wissen, was ist eine gute Holzkohle, die man da nehmen kann, was brauchen wir an Nährstofffrachten und so weiter.
Kann man jetzt?
Ja, das ist so mal ein kurzer Überblick, was so in Deutschland läuft. Hamburg habe ich noch vergessen. Universität Hamburg, Ralf Otterpohl, Professor für Abwassertechnik, und Hamburger Wasserwerke und Klärwerke gehen jetzt Terra Preta-Projekte an und sind zum Teil schon in der Produktion mit einzelnen Anlagen, dass sie auch aus menschlichen Fäkalien Terra Preta produzieren.
Kann man jetzt zum Beispiel von einem 4 Quadratmeter Balkon seinen Bedarf an Gemüse decken oder zumindest einen großen Teil davon? Ich meine, wie viel Quadratmeter braucht man denn dann?
Stichwort Quadratgärtnern, ganz genau. Also es gibt Anbausysteme, die speziell eben auf sehr intensive, sehr dichte Bepflanzungen, sehr hohe Erträge und mehrfache Ernten im Jahr abzielen. Stichwort Quadratgärtnern. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, er ist im letzten EM-Journal. Es gibt einen Verein in Deutschland, der ein EM-Journal vierteljährlich rausbringt. Und da habe ich das mal beschrieben. Ansonsten gibt es das nur in Englisch. Square Foot Gardening, Quadratfußgärtner, Square Foot Gardening. Von Mel Bartholomew, der diese Quadratgärtnern entwickelt hat. Und das ist auf kleiner Fläche maximal 1,20 Meter breites Beet, sodass man das von der Seite bearbeiten kann, ohne dass man rauftritt. Und das Beet wird unterteilt in 30 mal 30 Zentimeter Quadrate, also ein klassisches Quadratbeet sind dann 1,20 Meter mal 1,20 Meter unterteilt in 16 Quadrate, mit einfach einem draufgelegten Muster mit Leisten oder so. Und dann wird jedes Quadrat anders bepflanzt. 9 Buschbohnen, 16 Radieschen, 16 Porree, ein Blumenkohl, 4 Kohlrabi, 4 Salat, so ungefähr in der Dichte. Also dicht bepflanzt oder Einzelkornaussaat besät und das dann immer wieder, sobald ein Quadrat leer wird, das sofort neu bepflanzen. Und wenn man so eine Prinzipien einhält, dann kann man tatsächlich von sogar weniger als 4 Quadratmetern, er spricht von von letztendlich 1,5 Quadratmetern, aber kann ja ein bisschen großzügiger sein. Mit 2-3 Quadratmetern ist man tatsächlich in der Lage, jeden Tag einen Salat zu machen und öfter noch Gemüse zu haben und eigentlich eine Grundversorgung, zumindest in der Wachstumssaison, an Gemüse und Salat zu haben. Das geht.
Das ist wirklich faszinierend. Und wer weiß, ob so ein Wissen dann einmal in nächster Zeit sehr wichtig wird. Ich glaube fast, dass man das sehr gut brauchen kann. Ich danke dir sehr herzlich dafür, für dieses heutige Gespräch. Es gibt übrigens auch ein Forum zu diesem ganzen Thema und vielleicht hast du ja Zeit, ein bisschen dort mit den Leuten zu diskutieren. Es wird vielleicht noch Fragen geben im Nachhinein. Ist wie immer vom Sendungsankünder aus verlinkt. Und vielleicht hast du in den nächsten Tagen ein bisschen Zeit, Marco, da ein bisschen reinzuschauen und etwaige Fragen vielleicht zu beantworten oder so.
Werde ich machen, jawohl. Ja, ansonsten habe ich selber auch gerade ein Therapreta-Forum ins Leben gerufen. Also frisch programmieren lassen und gerade eingeweiht. www.terra-preta-forum.de, dass man sich auch auf Deutsch, auf Englisch gab es sowas schon, aber auch auf Deutsch mal ein reines Therapreta-Forum hat, dass man sich über die ganzen Technologien und Erfahrungen da austauschen kann.
Okay, und vielleicht kannst du die URL dieses Forums gleich einmal als erstes ins CropFM-Forum posten.
Mache ich auch, jawohl.
Da wird die Leute dann irgendwie dort auch hinfinden. Okay, ja. Ich danke dir sehr herzlich und würde mich durchaus interessieren, falls wir da vielleicht wieder mal ein Update machen können, was da so an Forschung weitergeht. Vielleicht lässt sich dieses uralte System ja sogar noch ein bisschen verbessern. Oder nachdem man genau weiß, wie gut es funktioniert, das ist vielleicht schwer zu sagen, aber wer weiß. Ich danke dir und ja, einen schönen Gruß nach, wo bist du jetzt gerade?
Mecklenburg-Vorpommern.
Okay.
Quasi weiter weg kann man in Deutschland nicht sein.
Okay, also schönen Gruß in den Norden Deutschlands, nehme ich an.
Genau.
Okay. Und ja, danke für das Gespräch und dir noch einen schönen Abend.
Ja, danke für die Einladung. Mach's gut.
Okay, danke. Tschüss. Das war CropFM über Terra Preta. Eine sehr interessante Geschichte, muss ich sagen. Auch wenn ich es vielleicht jetzt persönlich nicht unbedingt demnächst ausprobieren möchte, bin jetzt so der Gärtner, aber ich finde es äußerst spannend und es wäre wirklich immer interessant, da ein kleineres Beet anzulegen. Falls es Leute gibt, die das selbst probieren, ja, vielleicht können sie ihre Erfahrung ja in einen der Foren posten, die sich dafür anbieten. Das nächste Mal CropFM gibt es schon in einer Woche wieder. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit und mal sehen, wie das so läuft. Und das heißt, es gibt schon in einer Woche die nächste Sendung mit Robert Fleischer und Carsten Drehbach, ein exopolitisches Update, wenn man so möchte. Zur Sprache kommen wird sicherlich diese Pressekonferenz, die in Washington D.C. vor ein paar Wochen inzwischen gelaufen ist und die natürlich doch einiges, Gott sei Dank, an Aufsehen auch erregt hat und auch gewisse internationale Resonanz gefunden hat. Dann werden wir wahrscheinlich auch über diese doch sehr massigen Sichtungen da in New York sprechen. Bin gespannt, was sich da noch tut. Und vieles mehr. Also das Thema Exopolitik, wir und die anderen da draußen, ist sicherlich noch lange nicht ausdiskutiert, noch sehr lange. Und ich freue mich schon sehr drauf. Am 22. Oktober 2010. Bis dorthin, macht es gut.